Einen schönen guten Tag, Steffen. Moin.
Moin Olli, Tag, wie geht's dir? Gut schaust du aus, so als wenn du gerade frisch vom Friseur kommst.
Ich sag's dir, extra für den Podcast war ich jetzt beim Friseur. Und hab dich.
Wir machen aber doch gar kein Audio-Pod, Quatsch,
Achso.
Videopodcast.
Wir machen gar keinen Audio-Podcast, okay. Ja, schade. Ja, dann musst du jetzt vorlieb nehmen mit meinen endlich mal nicht mehr so wie ein Bär um die Eier aussehen Frisur.
Oh.
Also willst dich wissen, wie es vorher aussah. Also,
Wie kriege ich das
kennst du
jetzt wieder raus? Jetzt
kennst
habe
du
ich.
keine Bäreneier?
Nein!
Das siehst du am besten, wenn du hinter dem Bär herläufst.
Oh! Zwei Fragen kommen jetzt in meinen Kopf. Also, erste: Wie groß ist denn so der Mean Time Between Overall, wie heißt es schön, ne? Zwischen deinen Friseurterminen? Ne? Also, sind das so ein oder zwei Jahr, Monate, Tage, Woche? Je nachdem, keine Ahnung, wie das so
Ja, das
sprießt,
Problem
ne?
ist, das ist ja die perfekte Überleitung. Wo war ich? Ich war im Urlaub und das recht lange und hat wahnsinnig gut getan. Wir waren in Skandinavien und dann war ich nach dem Urlaub natürlich nur kurz zu Hause, weil dann denkt der Arbeitgeber, ich kann ja auch mal wieder arbeiten, zu Recht. Das heißt, ich war 3 Tage zu Hause und war dann jetzt fast 3 Wochen unterwegs. Und in diesen 3 Tagen habe ich vergessen, den Termin auszumachen und ich musste da schon dringend zum Friseur.
Okay, aber Gott sei Dank fließt ja Fracht.
Ja, doof war, dass ich in Fernost war. Wir hatten 35 Grad bei etwas über 80% Luftfeuchtigkeit. Das war unschön. Da habe ich mich sehr geärgert, weil ich dachte, ja, jetzt wäre es total gut, wenn man kürzere Haare hätte. Aber egal, das ist ja kein Friseur-Podcast hier, von daher.
Genau, weil ich müsste jetzt auch, ich sag mal, so Wissensforum oder ChatGPT fragen, weil die ziehen ihr Wissen ja auch aus Reddit, wie groß denn so der Schwitzfaktor mit oder ohne Bart ist. Weil ich bin kein Bartträger und aber ich weiß nicht, ob man das merkt. Also
Ja, das merkst du, aber vor allen Dingen merkst du die Menge an Haaren auf dem Kopf. Ich meine, da kannst du auch vielleicht kein Lied von singen,
ja.
aber also du merkst vielleicht, dass es vorne
Ja.
auf deiner Stirn vielleicht manchmal kühler ist als hinten, wo noch Haare sind.
Ja, ich trage ja schon, weil mir oben am Kopf immer kalt ist, immer fast ständig eine Mütze. Also außer zu Hause. Außer jetzt. Sowas, ne?
Okay,
Ja.
ja dann.
Na
Ja,
gut. Okay.
also von daher, nee, also wo war ich? Ich war im
Genau.
Urlaub und das
Ja.
war echt schön. Hab nur hin und wieder mal unqualifizierte Kommentare auf der Telegram-Gruppe hinterlassen und dann war da vor allen Dingen wenig, was mit der Arbeit zu tun hat und Fliegerei. Das tat auch mal ganz gut, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Skandinavien unsicher gemacht.
Also die Ecke kenne ich ja außer beruflich ja so gar nicht, ne? Vielleicht muss man da irgendwann mal auch mal hin, wer weiß. Aber ich bin ja so
Es
ein
lohnt sich.
wärmeliebender Mensch, ja, ich weiß.
Da
Ja.
müsstest du unbedingt im Winter nach Nordschweden. Das ist wunderschön, wenn
Weil,
die Sauna angeheizt ist.
ja, aber haben die denn so Saunagänge, wo man sich denn so durch die Stadt. Nein, vergessen wir das. Ja, also ich hoffe, das war gut. Du hast schon, ach so, wo warst du denn, wo bist du denn in Asien hingeflogen? Vielleicht das könnte man nochmal erzählen, irgendwie.
Ich war einmal in Tokio, und dann bin ich weiter nach Seoul geflogen. Also
Und
Japan, Korea.
die Strecke nach Seoul, beziehungsweise Tokio geht natürlich unten rum, um Asien jetzt herum und dann, also.
Ja, genau, südlich der Ukraine, dann irgendwie dieser schmale Korridor bei Bergkarabach durch die ganzen Stans, durch China und dann
Ja.
bist du nach etwas über 13 Stunden mal da. Das ist schon anstrengend, das nervt ganz gewaltig, bin ich ehrlich. Und tatsächlich jetzt die Tage kamen jetzt auch so die ersten Artikel dazu, dass jetzt die europäischen Airlines ganz doll Mimimi sagen, weil die Chinesen ja quer durch Russland fliegen dürfen und natürlich ein Riesenersparnis haben.
Ja.
Ja, da ist natürlich auch viel Politik mit bei, aber ja, genau, ist
Was?
halt so.
Ja, wir hatten im Telegram-Channel, haben wir so ein bisschen die Diskussion darum gehabt, da ging es so um die Kürzel, ich habe die nicht so auf die Reihe gekriegt, ne? Was CX ist, was CA ist und was MU ist, ne? Das sind ja halt alles entweder chinesische, aber CX ist halt Hongkong Und
Das ist Cathay und Mu ist, ich glaube, China Southern oder
ja, irgendwie sowas, ja.
China Airlines, glaube ich.
Genau.
Aber ja,
Genau. Und
genau.
Cathay fliegt, Cathay war schon immer sehr, sehr restriktiv, weiß ich. Die sind auch nie über Kabul geflogen, über die Ecke, wo andere Airlines rüber geflogen sind. Also sind die teilweise nicht rüber geflogen. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen, ob sie jetzt auch rüberfliegen, weil das sonst zu lang wird, die ganzen Strecken, die man da umfliegen soll. Also, naja, es ist. Was hat der GPS gemacht? Schon eine Frage noch?
Ja, wurde natürlich wie immer gespooft. Es gab
Aha.
jetzt in den letzten Wochen so ein paar Änderungen, tatsächlich, weil eine von diesen Störstationen im Schwarzen Meer zerstört wurden.
Ah.
Das hat sich also schlagartig schon geändert, aber dafür haben sie woanders eine aufgebaut. Also same shit, different story.
Ja, okay.
Man kann das immer ganz gut auf gpsjam.org sehen. Ich weiß gar nicht, ob die so eine History haben. Das müsste man mal gucken. Das wäre, glaube ich, sehr interessant, mal zu sehen, wie sich das verändert, das Spoofing von der Fläche her. Aber gut. Das ist ja fast schon Feedback, aber was ich wirklich ziemlich lustig fand, stell dir vor, du fliegst nach deutscher Zeit mitten in der Nacht, Sonne ist schon aufgegangen, irgendwo durch, ich weiß nicht, Urumqi, da irgendwo die Ecke, da ja im Control.
Ja.
Ich war Pilot Monitoring, war also am Funken und habe also meinen netten Funkspruch gesagt, dass wir jetzt auf die nächste Frequenz gehen. Und dann höre ich nur auf der 115, auf der Notfrequenz, Olli. Und ich dachte erst, das war ich war wirklich müde und
Ja.
dachte so, ja, hast jetzt irgendwie Einbildung, müde, keine Ahnung. Und der Kollege so, ey, da hat dich jemand gerufen auf der Notfrequenz. Was? Ja, habe ich dann nur mit ja geantwortet. Und dann hieß es, ja moin, ich dachte mir, dass du das bist, irgendwie so sinngemäß,
Ja.
ich melde dich mal nach der Landung. Es war tatsächlich ein Kollege, der bei einer anderen Airline arbeitet,
Ja.
der unseren Podcast hört. Also es war wirklich witzig. Ich habe mich wirklich einen Keks gefreut und ich war echt überrascht. Das war sehr lustig.
Das heißt, du kanntest ihn persönlich gar nicht, sozusagen?
Wir hatten schon mal geschrieben.
Ja.
Dummerweise, ich habe seinen Vornamen, ich weiß nicht, ob ich ihn hier nennen kann.
Nee.
Ich habe ihn gespeichert. Und es gibt noch jemanden bei uns, der denselben Vornamen hat. Und ich dachte erst, der wäre das gewesen. Aber dann hat sich das dann irgendwann aufgeklärt
Okay.
und war sehr lustig.
Ah,
Das hat
okay.
mich sehr gefreut,
Ja, sehr
mitten
schön.
in der Nacht.
Ja.
Genau.
Ja, ist doch schön. Ist doch gut. Ist auch so gut. Ist auch, ich meine, dass wir wirklich einen Podcast haben, wo Leute auch noch aktiv fliegen und nicht nur Sachen machen, die ich mache, so, ne? Die irgendwie. Naja, gut.
Privatier und Fluglehrer.
Genau, richtig. Sowas in der Art. Das ist doch schön. Ja, und, falls, grüß den Kollegen mal unbekannterweise, wenn du mit dem noch in Kontakt bist, ne? Genau.
Mach ich.
Tja, und dann, was habe ich gemacht? Naja, also nicht viel. Ich bin einmal geflogen sozusagen, habe einmal einen mit einem jemand, der hat seine Lizenz mehrere Jahre jetzt nicht verlängert. Und was ich nicht wusste, ist, dass anders als beim ATPL oder beziehungsweise beim ATPL-Teil mit dem IFA-Teil verfällt der PPL-Teil nicht oder gar nicht. Also ich kenne die Gesetze, solche Regeln vergesse ich immer sofort wieder. Und das heißt, er muss halt nur ein bisschen Evaluierung machen, mit dem muss ich eine Runde fliegen und dann macht er einen Checkflug mit einem Examiner und dann hat er praktisch wieder seine Lizenz, ne, in dem Sinne. Und das haben wir so ein bisschen gemacht. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mitgemacht bei dem Amerikanischen, die haben mich tatsächlich eingeladen. Ich weiß auch nicht warum, hat die irgendeiner bestochen oder so. Mitgemacht bei dem amerikanischen APG, diesen Airline Pilot Guy Podcast, der schon seit Ewigkeiten existiert. Folge 628 könnt ihr mich da auch so ein bisschen versuchen in Englisch, with my hard accent, da reden hören. Und das Ding war von der, so nach 10 Minuten oder irgendwas, brach bei dem einen das Audio zusammen und dann haben sie, das hat immer gecrackelt und irgendwas und dann waren sie natürlich begierig. Nachher haben sie ein Cover danach gemacht, wie das wohl in, was so Crackle und was das auf Deutsch heißt. Und dann kamen sie irgendwie auch zu Crispy, was das auf Deutsch heißt. Und daraus ist dann Reis knusprig Crackle Pop geworden. Irgendwie so ein Cover mit den drei Leuten. Ich bin derjenige, der anscheinend in der Mitte ist, der knistert. Irgendwie so ein Cover könnt ihr euch angucken. Und genau, Fortified with Rubber and Iron und dann hieß es, was heißt denn Airline Pilot Guy übersetzt? Und dann hat er nur bei Google reingeschmissen und dann hat er Kerl Fluglinienpilot draus gemacht. Und ich so, naja, Kerl ist eher so, ist nicht so ein Guy irgendwie, ne, so, und sagte, ah, oh, nee, das ist perfekt. Ich habe gesagt, Kerl ist eher so ein grober Typ, ne, und ich fand er genau perfekt. Ist ja genau, that fits, okay, gut. Also mit anderen Worten, könnt ihr mich da ein bisschen hören, wenn ihr in englischen Podcast mithört, bin ich mal mit dabei. Schauen wir mal. Die haben sich beschwert über mein Mikrofon, deswegen habe ich dich auch nochmal gefragt, dass es manchmal so ein bisschen irgendwie an meinem, hier irgendwie rumkracks oder so, aber ich glaube bis jetzt nicht, auf jeden Fall, ich habe mir ein neues Mikrofon noch geholt. Schauen wir mal, was daraus wird.
Sehr schön. Ja. Am besten, das muss man eigentlich zu dem Bild dazu sagen, der eine, da steht Schnaps auf der Mütze, was ich schon ziemlich gut finde, und bei dem anderen Pup.
Ich habe auch gefragt, wer von wem denn was ist, und dann bekam ich natürlich aufgeklärt, ey, guck mal, wo die Bärte sind. Und da ist einer ohne Bart, also ich bin der Knister. Ich bin klar.
Und also der rechte ist doch hier der, ich habe den Namen vergessen.
Jeff, also Captain Nick. Ja. Genau. Die sind da sozusagen drauf, genau.
Genau. Und was hast du gesagt? This is the German Coast Guard. What are you thinking about?
ja, genau. Ich habe tatsächlich versucht, einigermaßen langsam Englisch zu reden oder irgendwas. Und vor allem habe ich mich immer wieder sagen, ich war nicht schuld an dem technischen Defekt. Schweißgebadet. Ja. Jo, das war das, was ich so gemacht habe. Ach so, und ich bin auch die nächsten Tage so ein bisschen weg. Wir haben sehr schöne, nette, tolle Freunde, die in München sind und die tatsächlich so eine kleine Ecke am Gardasee, so ein Mini-Häuschen haben von ihren Eltern noch aus den 50ern. So. Mhm. Und die besuchen wir, und das heißt, ich bin jetzt ab Mittwoch eine Woche weg und gehe zu dem Adele-Konzert. Guck mich nicht so an. Adele. Kennst du sie unter dem Namen Adele? Kennst du Adele, ne?
Ja. Ich habe davon gehört. Ja. Also, es überrascht mich nur. Ja, cool. Also, okay.
Ja, gut. Man kann angeblich noch...
In München oder wo?
Dieses in München, und man kann angeblich auch noch Tickets, da sind immer noch welche zu kaufen, und die machen auch manchmal so eine Auktion, dass du sie nur für 35 Euro kaufst. Also als Steigerst. So. Irgendwas. So, Auktionen sind das.
Das klingt aber sehr vertrauenserweckend. Mm,
ja, schauen wir mal.
Sonderpreis.
Ja, genau.
Weil die müssen weg, die kauft sonst keiner. Aha.
Ja, ich kann ja davon berichten. Wir können mal über was wirklich Interessantes passieren, so was so in der Fliegerei passiert ist. Dieser Sendeplan, den wir haben, der ist schon ein bisschen älter. Wie gesagt, du warst ja im Urlaub lange und überhaupt, der Bart war ja hing ja schon ein bisschen in den Beinen, und da sind manche Elemente drin, die sind relativ länger, nicht länger, älter. Und das eine Ding, was hier drin steht, nämlich Reverse for Descent, das habe ich bei mir tatsächlich schon länger drin stehen, und trotzdem kam es heute oder vielleicht deshalb gerade auch nochmal im Telegram-Kanal hoch. Da hat nämlich der liebe Michael auch nochmal das Ding gepostet, und man sieht dann ein Video, ich habe das hier alles schön verlinkt, wie das aussieht, wenn so eine C-17 Globemaster die Nase runterstellt sozusagen und die Schubkonkehr aufmacht. Ich will das doch gar nicht hier anmachen, weil das ist einfach nur laut und Lärm und Krach. Ich könnte das mit einspielen, aber ich lasse das mal. Was ich nur daran beeindruckend finde, dass er nicht nur irgendwie auf dem, meinetwegen, inneren Triebwerken die Schubumkehr macht. Man sieht den Blick aus dem Passagierfenster, sondern siehst zuerst nur, wie das innere Triebwerk die Schubumkehr aufmacht, wie der nach hinten fährt. Mhm. Und dann nach einer Zeit, wie die äußeren noch dazu rausgehen. Das heißt, er macht Reverse an auf allen vier Triebwerken. Dann sieht man, wie die ganze Kiste wirklich anfängt zu wackeln. Wie das schüttelt. Man sieht an den Turbulenzen an den Triebwerken, wie sich da so, das sieht aus wie Rauch, aber ich glaube, das sind eher Turbulenzen, die, wo sich Kondensation bildet, sozusagen durch das Ding. Und wie er die Nase runternimmt, ne? Und dann angeblich, was steht da, glaube ich, in 2 Minuten?
2 Minuten, ne?
Ja, 2 Minuten von Flight Level 340 runter auf 5000 Fuß oder irgendwie sowas. Nee, von Flight Level 300 also 25.000 Fuß in 2 Minuten.
Ja. Also was ich vor allen Dingen beeindruckend finde, dass der Flügel halt irgendwann so anfängt zu oszillieren. Das finde ich erstaunlich, dass das so okay ist, sage ich mal. Ne? Ja. Ich meine, das muss ja schon approved sein. Die Triebwerke hängen ja schon an einem ziemlich langen Hebel quasi längst an den Flügeln. Das ist schon sehr beeindruckend. kann man nicht anders sagen. Und ich meine, klar, das, also Reverser bei einem Passagierflugzeug aufmachen ist natürlich relativ schlecht. Das hat ja, wer war das, Lauda Air nochmal demonstriert? Aber die haben
Ja.
das nur einseitig aufgemacht, das ist natürlich sehr ungeschickt, ne?
Ja, genau. Also es gibt Flieger, bei denen es erlaubt ist, ne? Ich glaube, es war die DC-8, da konntest du Reverse benutzen, zumindest irgendwie auf den Inneren oder sowas. Und dann gab es ja diverse Tail-Mounted-Flugzeuge, die das durften. Jetzt nicht die 727, aber irgendeine, die Hitten 4 hatte. Ich glaube, irgendwie so eine 2, die Hitten 4 hatte und auch
Ach
die
so, ja.
Und auch eine der in russische gab es ja auch, die hatte hinten vier Triebwerke im Tail montiert, die bei denen ging das auch.
Ja, ich sag mal, wer braucht das schon? Also ja, ich meine, mittlerweile könntest du es wieder gebrauchen bei Frachtern mit Lithium-Ionen-Akkus, wenn es mal brennt, dass du
Oh,
runterkommst.
okay.
Aber für Passagierflugzeuge, ich glaube, dann könntest du gleich doppelte Ladung an Kotztüten verteilen, ne?
Ja. Na, ich finde, also das Prinzip ist hier einfach nur, dass du die Nase dabei runternehmen kannst, ohne dass deine Geschwindigkeit immer weiter aufbaut, ne? Wenn du, ich sag mal so, wenn du jetzt 200 Knoten fliegen würdest und du kannst deinen Flieger auf 400 Knoten beschleunigen, dann könntest du natürlich, indem du die Nase runterdrückst, stark runterdrückst, sehr schnell auf 400 Knoten aufbauen und dann kriegst du wahrscheinlich kurzfristig für eine Minute oder so eben dieselbe Sinkrate hin, aber dann müsstest du halt später, früher oder später, tja, die Nase wieder hochnehmen, weil die sonst zu schnell wärst. Und das verhindern halt diese Schubumkehr. Aber viel spannender und interessanter fand ich ja dann diesen Anblick von innen. Den habe ich auch nochmal verlinkt.
Der ist toll, ja. Vor allem das Mikrofonkabel oder was das ist, ne?
Warte mal, ich muss mir jetzt selbst ganz kurz selber.
Ja, du siehst auf dem Video ja unten so eine Kamera zum PFD hin und da ist so ein gewelltes, gerilltes, gedrehtes, wie auch immer, Kabel vom
Ja.
Telefon und von einem alten Telefon, Entschuldigung.
Ja.
Und das hängt nicht nur immer weiter so runter, das macht auch mal andere lustige Bewegungen und ich glaube, das ist schon. Also der hat schon ordentlich nachgedrückt. Das sieht ganz lustig aus eigentlich.
Ja, ich bin gerade am wie verzweifelt gucken, wo da. Ah, da ist es. Vor allen Dingen ist es, man soll mal drauf gucken, wie die Nase da runter geht, ne? Also ich glaube, er ist jetzt auf minus 20 Grad Pitch oder irgendwie sowas runter. Ja, oder
Genau.
17 oder irgendwie sowas. Also das ist schon ja, jetzt sehe ich das Kabel. Oh ja, der hat da voll runtergedrückt.
Naja,
Schön,
und also
ja.
ich sag mal, bei einem modernen Jet, die sind aerodynamisch ja mittlerweile so gut gebaut, dass du, wenn du da die Nase, ich sag mal, auf minus 5 Grad nimmst, dass du dann schon so schnell in der Overspeed bist.
Ja.
Das ist natürlich schon, ja gut, aber der Umkehrschub hat natürlich auch eine gewisse Wirkung, das ist klar. Also.
Ja, genau. Also es gibt in diesem einen Kanal da, beziehungsweise in diesem Reddit-Link, was der Michael verlinkt hat, da sagt er halt auch, dass da irgendwie mal ganz normale Leute drin waren, die sowas noch nicht erlebt haben und die fingen praktisch an zu schreien hinten, weil sie gedacht haben, Hilfe, wir sterben, ne, irgendwas. Und er war ganz beruhigt, weil er den Loadmaster noch gesehen hat, der breit grinsend gesessen hat und sich gefreut hat, wie die anderen sich praktisch sozusagen ein Problem mit ihrer Hose bekamen, ne?
Ja,
Ja,
ja.
sehr schön.
Was ich, was, was mich natürlich, also werden wir jetzt hier nicht raus, was mich interessieren würde, ob die irgendeine Sicherung haben, dass du die Reverser wirklich nur synchron aufziehst. Also ich sag mal, selbst wenn dir ein, also eine Seite der Reverser, ich meine, die haben ja, deswegen ziehen die ja, glaube ich, erst nur zwei auf. Aber wenn du jetzt, warum auch immer, Finger-Trouble oder so, nur einen aufziehst, ob das in dem System irgendwie eine Logik gibt, das zu verhindern. Und das wäre mal interessant zu wissen, weil ich meine, das ist ja so, die Lauda Air hat ja leider sehr eindrucksvoll demonstriert, wie das ist, wenn so ein Reverser mal normal einfach aufgeht und das andere Triebwerk weiter funktioniert, ne?
Ja. Ja, das ist eine gute Sache, ob es da irgendwie ein Procedure oder sowas gibt, das weiß ich nicht. Aber ich werde mal auf jeden Fall für die Leute sagen, weil wir hier die ganze Zeit über Lauda reden, werde ich mal den Lauda-Fall verlinken, dass sie sich das vielleicht mal angucken können, was da passiert ist, den Unfall von Bangkok raus, ne? Ja, das ist ja alles so unter der Rubrik Eigenes, also Sachen, die ich entdeckt habe oder wo ich selber rüber gestolpert bin, anscheinend der Telegram-Kanal ja auch. Aber dann bin ich über folgende Sache hier gestoßen. Wir haben ja oftmals, wir hören Fragen von Kollegen und überhaupt die, nicht Kollegen, von Freunden, hey, ich möchte Pilot werden, wie mache ich das? Und ich auf der anderen Seite kriege ich so mit, so was ein bisschen noch, was in der Firma, also nur so halb mit, was in der Firma so passiert und was, also, dass die alte Schule in Bremen praktisch nicht mehr existiert, aber trotzdem irgendwie immer noch Leute trotzdem sich bewerben und rankommen. Ich habe total den Überblick verloren. Ich bin nur über diesen Artikel hier gestolpert und ich weiß nicht, ob das, ist das Satire oder so? Oder?
Ich sag mal ganz vorsichtig so, dass man könnte glauben, es ist Satire, aber der breit grinsende Mensch da auf dem Titelfoto sagt, es ist leider die traurige Wahrheit.
Was? Achso, du meinst, dass
sie unfähig sind, den Pilotenbedarf abzuschätzen.
Ja.
Das tut mir leid. Ja. Also das war schon, also man redet ja auch mit Leuten, das war irgendwie schon vor 20 Jahren das Problem an dieser Flugschule oder vor 30 Jahren oder vor 10 oder vor 5 oder setze irgendeine Jahreszahl ein.
Ja. Ja.
Also wir haben überhaupt keine Ahnung. Also nein, wir können also gar nicht vorhersagen. Und also die, also auch so die Historie, entweder Vollgas oder anhalten.
Ja.
Und also der komplette Artikel ist hinter so einer Paywall, aber also ich habe die ersten Blöcke nur durchgelesen und du könntest es auch substituieren mit ein paar wenigen Wörtern und zwar mi.
Ja. Und warum die Schule zu hat, hat ganz andere Gründe, als dass man das nicht irgendwie abschätzen konnte. Übrigens,
ja,
wenn man sich das Gesicht und anguckt von demjenigen, der diesen Satz gesprochen hat und sich sagt, Mensch, der sieht ja irgendwie sehr ähnlich aus wie ein gewisser CEO von einer großen deutschen Firma, dann ist das kein Zufall. Ich weiß nicht, ob es auch Zufall ist, dass derjenige die Schule leitet, ob das auch irgendwie Zufall ist oder so. Es ist, aber manchmal ist das schon ziemlich interessant alles, wie das, was das so passiert.
Das ist ein Zufall, ich weiß auch nicht. Und
Aber doch, ich habe keine Ahnung.
Ich denke, ihr wisst, was ihr meint.
Ja.
Ja, und das Problem ist natürlich, bei dieser European Air Academy, steht da ja auch erwähnt, man kann da die Schulung machen, die kostet eine Menge Geld und ob und wie man dann übernommen wird, das steht dann erstmal in den Sternen. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem, was vorher war. Ne? Also, das ist, ich glaube, da wird noch sehr viel Sprengstoff drin sein in diesem ganzen Thema.
Ja, sehr, sehr, sehr sogar. Ich habe den Kapitelmarker mal reduziert auf, es war und ist unmöglich, den Pilotenbedarf richtig abzuschätzen. Ich glaube, so kann man das ungefähr sagen, aber wenn man so in die Zukunft, in die Historie guckt oder wenn man so sieht, wie viele Flugzeuge bestellt worden sind und dass sie irgendeiner fliegen soll, so, dann kann man schon...
Das wäre... Entschuldigung. Also, nein.
Das wäre zu viel verlangt. Okay. Das war so ein bisschen mein kleiner Ausflug in die Satire gerade hier.
Also, ich sag mal so, ich meine, ich würde diesem Herrn da auf dem Foto einfach mal empfehlen, es gibt so eine Webseite, die nennt sich Google. Mhm. Wenn du da eingibst, Pilotenbedarf kommende Jahre, zum Beispiel, der erste Link ist statista.com, ist jetzt schon eine Seite, die nicht ganz unbekannt ist.
Ja.
Und da steht dann Anzahl der benötigten neuen Piloten in der weltweiten Zivilluftzeit im Zeitraum der Jahre 23 bis 42 nach Regionen. Und bei weltweit steht 649.000.
Oh. Ja, okay. Ja,
also und dann, dann der nächste ist Handelsblatt. Lufthansa braucht mehr als 2.000 neue Piloten bis 2025. RWL, German Flight Academy. Pilotenbedarf mit Verzögerung. Okay. Aerobus, Lufthansa sucht neue Piloten.
Ja.
Also, ich meine, da brauche ich jetzt kein Manager sein, sondern einfach nur unfallfrei Google bedienen können. Mhm. Ach, guck mal hier, SZ, Lufthansa gehen die Piloten aus. Flugrevue. Boeing sieht steigenden Pilotenbedarf.
Oh, okay.
Airline droht böses Erwachen am Arbeitsmarkt. Also, ich glaube, also, wenn ihr das wirklich so ernst meint, dann könnte es vielleicht sein, dass die Qualifikationen mindestens seiner Berater in Frage gestellt werden könnte, aber man könnte natürlich auch was anderes vermuten.
Ja, also ich meine, war das ja auch so gut und so flott und der Bedarf ja so riesig ist, laut Newspaper hast du ja, du kriegst ja sofort, du bist ja nur noch FO, weil du gerne möchtest, weil eigentlich wärst du ja rein von dem Bedarf her schon seit 10 Jahren Kapitän, ne? Oder habe ich da jetzt, oder gibt es da andere Gründe, weshalb du nicht...
Ach nee, weißt du, ich finde es so schön als Co-Pilot immer die neuen Kapitäne kennenzulernen.
Ja.
Und zu sagen, ja, gute Landung, Chef.
Ja.
Ja, okay, du die Hübsche, ich die Dicke.
Ja.
oh Gott.
Oh.
Ach, lass uns mal besser das Thema wechseln,
Was,
nicht
ich habe schon wieder einen
laufen.
Sendetitel. Nein, lassen wir das. Lieber doch nicht. Ja, genau. Und zwar, ich habe was anderes. Hast du schon mal den Film Airplane gesehen? Die
Kenne
Komödie.
ich.
Doch,
Ja,
die hat.
ach so, Airplane, ja,
Ja,
natürlich.
ja, ja,
Also,
ja, ja,
man
ja.
muss natürlich, ich war jetzt bei Snakes on a Plane
Ach
und
so.
nee, natürlich. Und man muss ja auch sagen, wie heißt dieser Film auf Deutsch? Das ist ja ein etwas anderer Name. Kennst du den? So, jetzt kommst du.
Ich habe ihn aber auch in Deutsch gesehen. Wieso kenne ich den deutschen Titel jetzt gerade nicht? Das ist mir jetzt ein bisschen gerade.
Das ist fast so kurz wie der Originaltitel. Der Film heißt nämlich Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug.
Ach, genau, richtig. Ja, klar, logisch. Okay. Naja, ich habe diesen Link auf jeden Fall rausgesucht, weil sozusagen Delta-Flug kehrt wegen verdorbenen Hähnchen um. Diesmal war es nicht der Fisch, sondern das Hähnchen. Und an Bord des A330 von Delta wurde ein verdorbenes Hähnchengericht serviert. Auch im Cockpit. Die Crew entschied sich, den Transatlantikflug abzubrechen. Also ich hätte natürlich sehr gerne gesehen, dass der Flug zu Ende geführt wird von, oh Gott, wie hieß er denn? Ich habe doch letztens gerade gesehen, der hat doch einen Namen. Hieß er nicht Bob oder irgendwas, der aufgeblasene
Ja,
Autopilot,
stimmt.
der hat einen Namen. Den kannst du ja kaufen, richtig, das Modell, ne? Genau.
Ja.
Und es gab hier nämlich auch im Oshkosh gab es so einen, der fuhr aber mit seinem kleinen Wagen irgendwie so rum, einer der Betreuer, einer der vielen Freiwilligen, die helfen. Und der hatte vorne diese Figur drauf, immer auf seinem Lenkrad sitzen und fuhr immer mit denen immer rum. Das war immer sehr witzig, ne?
Und er heißt Otto, weil Otto hat sogar eine eigene Seite bei IMDb.
Otto, okay. Ich hätte jetzt gerne gesehen, dass Otto den Flug zurückfliegt oder irgendwie so. Also deswegen habe ich das.
Größe 1,65 geboren 1979. Wissenswertes ist a balloon.
So, okay. Steht auch drin, wie man ihn aufbläst?
Nee, leider nicht, aber also
Ah, okay. Lassen wir das. Wer jetzt fragt, wovon wir reden, der kriegt einen Sehbefehl, sich den Film mit diesem schönen kurzen amerikanischen Titel oder einen deutschen langen Titel anzuschauen. Unbedingt, unbedingt. Excuse me, this is a non-fucking row. Wir werden jetzt schon wieder geindext. Diese Folge wird leider nicht erscheinen.
geil. Also man kann. Ach. Oh, ich habe so lustige Sachen auf Amazon gefunden.
Von Otto, oder was?
Ja, also dem Piloten.
Ich weiß nicht. Jugendfrei? Nicht jugendfrei?
Eine
Du machst mir Angst.
gehäkelte Puppenfigur von dem. Ist das geil.
Oh, okay.
Oh, Otto the Inflatable Pilot, $25.
Ja.
Oh.
Ja, jetzt hab ich dir dein
Oh,
Weihnachtsgeschenk,
danke,
Eddie. Ja.
Steffen, you
Ja.
made me.
Ja. Du kannst alles von dem kriegen, das weiß ich. Okay, gut. Ich glaube, können wir noch weitermachen, die Show, oder bist du jetzt fasziniert?
Ich bin völlig fasziniert. Oh, ich muss gleich erstmal einkaufen gehen.
Okay, das freut mich.
Also, ich bin jetzt wirklich kurz überlegen, ob ich den auf meinen Beifahrersitz setze.
Ja, siehst du, das ist geil.
Entschuldigung,
Ja,
also es
nee,
tut mir
alles gut.
leid,
Ja,
es war,
alles gut.
es gibt so Sachen,
Ja, die sind
da
sehr
komme ich
schön.
sonst nicht drauf.
Ja,
Geil.
du, wahrscheinlich. Also soll ich mal so einen Amazon Affiliate-Link für uns basteln und dann
Ja,
reintun in die Webseite?
genau. Schön.
Ja. Gut. Also das so bei dem Vorfall, um jetzt mal ganz wieder sachlich zu werden, der war irgendwie am 2., am 3. Juli unterwegs von Detroit nach Amsterdam und nach 2,5 Stunden sind sie wieder zurückgekehrt und sind in Kennedy gelandet. Wahrscheinlich, weil sie da auch be besser die Gäste verteilen können. Und ja, shit happens, ne? Kann man sozusagen sagen. Und bevor sie da weiterfliegen, haben sie vielleicht die richtige Entscheidung gemacht, ne? Ich meine, es gibt ja so, ich glaube, bei uns steht es immer noch drin, Crews sollten für möglichst vermeiden, nicht dasselbe Essen zu essen. Ne? Irgendwie habe ich nie so richtig im Kopf, dass das auch so jeder so für sich ernsthaft umsetzt. Ne? Also jedenfalls habe ich das nicht bemerkt, weil ich habe oft auch sowieso anders gegessen als alle anderen, weil ich ja so ein bisschen komisch bin. Nein, gar nicht, sondern weil ich eher nur ganz leicht oder irgendwie einen Salat gegessen habe an Bord, sondern relativ wenig. Naja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie es bei euch
Ja,
aussieht.
aber also ja, es sollte natürlich was Unterschiedliches gegessen werden. Die Catering-Unternehmen machen das dann ganz toll. Die servieren dann sogar, wenn es gut läuft, auch mal unterschiedliche Essen.
Ah,
Aber
okay.
die Ausdeckung ist dieselbe. Und dann Ausdeckung, Schrimps.
Oh. Frischfang,
Froschspeise.
noch warm.
Was ja okay ist an sich, aber dann denkst du, gut, wir essen vielleicht mal zeitversetzt.
Ja, genau. Okay. Ja, kann ich vorstellen. Ja. Ja, okay, das wollte ich nur ganz kurz da rein tun. Und jetzt wollte ich dich ja mit einem, mit einer Regalat Regulö, nein, wie halt eine, oh, Scheiße, kannst du mich irgendwie, eine Frage zu den Regeln,
Ach, du meinst Regularien?
ja,
Doch, das meine ich.
Regularien, regulatorische sozusagen Neuigkeit hier, sozusagen Kredenzen.
Jetzt kommt's.
Ja, jetzt kommt's. Wir haben ja, obwohl schon seit Jahrzehnten das Rauchen an Bord nicht mehr praktiziert wird und eigentlich fast auch, glaube ich, mittlerweile, also in vielen Ländern auch richtig verboten ist, weil es ja ein öffentlicher Raum ist. Also ich nehme an, zum Beispiel Amerika, ne, wo du in jeder Kneipe eigentlich, sobald da sich, ich glaube, es gibt noch Raucherkneipen, aber in Amerika, aber sonst ist es ja extrem verboten. Und auch im Flugzeug. Und trotzdem gibt es im Flugzeug No Smoking Signs. Und die Regeln besagten, dass diese Non-Smoking-Signs aber auch schaltbar sein müssen. So waren die Zulassungsbedingungen. Und dann gab es irgendwie vor 4 Monaten, 5 Monaten, 6 Monaten irgendwas einen Fall, wo ein brandneuer von American Airlines 321 irgendwas angekommen ist. Und der hatte schon die Dinger einfach permanent an. Die konnte man nicht schalten. Die waren halt immer an. Non-Smoking-Signs war an. Oder die waren irgendwie. Oder waren die durch irgendwas anderes ersetzt worden oder irgendwas? Ich weiß nicht genau. Man müsste jetzt mal, ich müsste diesen Artikel, der ist ja auch, der ist doch relativ neu, das ist gerade so passiert. Auf jeden Fall, oder das Delta Airlines?
Also
Ah, nee, da.
ich finde es halt, ich kann das mal abkürzen, ich finde das total interessant, weil
Ah, genau, da steht's. Genau.
seit irgendwie über 10 Jahren ist beim 777-Frachter gar kein Schalter für No Smoking Signs.
Okay, aber du hast auch keine Passagiere.
Ja, doch, na klar. Also ja, okay, das
Ja.
ist jetzt eine ganz interessante Sache, weil in der amerikanischen Rechtsprechung nennt man das, und das ist wieder ein Wort für dich, sprich mir nach, supernumerary. Supernumerary.
Ah, also zusätzliche Besatzung, oder wie ist das?
Ja, Besatzung ist es ja nicht. Also wenn jetzt, sage ich mal, wenn dein Kind noch klein wäre, würde ein Bild malen, du sagst, oh, das ist ein Kunstwerk, das will ich nach USA verschicken, da muss ein Kunstflugbegleiter, ist ja ein schönes Wort von mir jetzt, mit, dann hast du ja einen Frachtbegleiter für dieses Kunstwerk. So,
Ja.
und die sitzen dann ja und sind ja nicht Crew, aber sind ja auch vielleicht nicht Passagiere, denn das ist eine ganz interessante Sache. Es gibt ja Fracht, die nur auf Frachtern transportiert werden kann. Ich weiß, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber
Ja, macht
ich
nichts.
denke, das ist okay. Also dieses Cargo Aircraft Only, sei es zum Beispiel radioaktive Mittel. Und das ist jetzt nichts Schlimmes, sondern so Kontrastmittel im Krankenhaus, also Sachen, die man Leuten sogar unter die Haut spritzt. Aber das darfst du nur auf Frachtern transportieren, weil da keine Passagiere sind. So, was ist jetzt, wenn du einen Frachtbegleiter dabei hast? Eigentlich wäre das ja ein Passagier, zumindest ist er nicht Crew. Und dann hat die ganze FAA-Welt gesagt, naja, dann nennen wir das halt anders. Das sind halt eigentlich Passagiere, aber auch doch nicht. Und deswegen können die auch Frachtern mit, obwohl da Sachen drauf sind, wo keine Passagiere dabei sein dürfen.
Ja.
Deswegen heißt es im amerikanischen Sprech supernumerary. So, das Interessante ist jetzt, dass wenn du jetzt in die EASA-Welt gehst, gibt es dieses Wort gar nicht.
Oh, okay.
In keinem Gesetz gibt es das. Und das ist natürlich interessant, wenn du plötzlich dann sagst, ich will jemanden wie einen Frachtbegleiter auf meinem Flug mitnehmen, weil die EASA dann sagt, ah, das ist ja ein Passagier, dann könnt ihr ja keine Gefahrgutsachen mitnehmen, also keine Cargo Aircraft Only Sachen. Ganz interessantes Thema.
Ah, okay. Und kann man nicht auch, ich weiß nicht, wenn du jetzt einen Deadhead-Kollegen mitnimmst oder irgendwie sowas, dann ist er ja in dem Moment ist er ja auch irgendwie so eine Art Passagier. Der würde ja nicht dann
Nee,
auch nicht gehen.
Deadhead nicht. Deadhead ist
Achso.
ACM, stehen
Ja.
auf der Gendek drauf, auf der
Ja.
Einreiseliste, auf der Crewliste, aber ja, ist ein sehr interessantes Thema.
Ja. Na gut, ich meine, man muss alles noch richtig definieren. Also zum Beispiel, ich bin ja bald 60. Und 60 dürfte ich jetzt nicht mehr Passagiere mitnehmen, wenn ich alleine für Geld fliege. Also Single Pilot Commercial Ops. Sozusagen darf ich keine Passagiere mitnehmen. Ich darf Fracht fliegen oder irgendwas. Das geht. Ich darf aber Fallschirmspringer mitnehmen. Weil Fallschirmspringer sind ja keine Passagiere, sondern das sind, auch wieder Begriffserklärung, Task Specialist.
Task Specialist ist ja ein geiles Wort.
Ja, ja, siehst du?
Das kannte ich auch noch nicht.
Ja, ja, siehst du, man muss das alles noch richtig definieren. Ne?
Zurück zu dem Artikel. Ich glaube einfach, dass die FAA diese Sachen, die unterscheiden ja schon zwischen Passagier- und Frachtflugzeugen.
Ja, genau.
Dass das, glaube ich, die Regularien bezüglich der Passagiertransporte angeht. Aber ist jetzt eine Mutmaßung. Ich kenne mich da mit diesem ganzen Gesetzesgedöns nicht so aus.
Also hier steht drin, dass halt die Regeln besagten, dass die Regeln besagten, no smoking signs that remain continuously illuminated can be turned off by the crew. Also es gab eine Regel, diese Zeichen müssen ausgeschaltet werden. Müssen können und irgendwie sowas. Und dieser neue Flieger, der bei United war, das reinkam, ein 321 Neo, hatte den Schalter darauf weggelassen. Da waren die Dinger permanent an, weil es darf sowieso nicht irgendwie geraucht werden. Also es war praktisch ein Reminder. Und dann wurden die tatsächlich für ein oder zwei Tage gegroundet, weil irgendein Furzpup legal Mensch da reingeguckt hat und sagt, hier stimmt was nicht, die Flieger sind nicht hier ordnungsgemäß zugelassen. Und dann haben sie aber ganz relativ schnell eine Exemption gekriegt. Und jetzt wurde diese Exemption sozusagen, diese Ausnahmeregelung, auch so umgesetzt, dass man endlich, und das ist irgendwie, wie alt ist die Regelung ja seit Ewigkeiten, dass man die umsetzen kann. Also jetzt kannst du mit deiner Smoke Signs permanent anlassen.
Oh, danke.
Halleluja,
FAA,
sag ich
dass
mal.
Ihr dieses unglaublich wichtige Thema so schnell bearbeitet habt und euch nicht um so unwichtigen Krams wie lesbare Notams gekümmert habt. Egal.
Ja, gut.
Ich weiß, es ist Akeo, aber
ja, okay.
Oder international, egal. Ja.
Ich wollte mal so ein bisschen Boeing-Bashing wieder betreiben. Also jedenfalls die Zeitung betreiben,
cool, ja,
Boeing-Bashing.
Super. Ja.
Weil Boeing ist ja immer an allem schuld. Ne? Sie sind auch an allem schuld, wenn man zufällig eine 787 hat, die mit Vornamen Boeing heißt. Und die startet, wo ist sie gestartet? In irgendwo in Rom und wollte nach Perth fliegen. Das ist ja echt eine lange Strecke. Hat 16 Stunden lang gedauert. Und die sind abgehoben und sind dann in Perth gelandet. Und dann haben sie festgestellt, dass ein Reifen sich wohl beim Start zerlegt hatte und den Flieger unten am Rumpf ganz stark beschädigt hatte. Und keiner, weder die Crew noch gar nichts, wusste wegen diesem Boeing-Flieger Bescheid, dass er kaputt war und sie sind 16 Stunden weitergefahren. Jedenfalls las ich so der Artikel beim Spiegel. Da stand, da wurde, glaube ich, also da war es, die haben ein eigenes Thema bei Boeing. Die haben praktisch, wenn du bei Spiegel, wenn du Spiegel eingibst, spiegel.de/thema/Boeing, dann war das erstes, was ich jetzt, vorgestern kam dieser Artikel da irgendwie rein oder irgendwas, war dieser Artikel drin mit Boeing und Reifen und kaputt. Also wieder eine Boeing. Das war Boeing. Das ist eventuell der Reifen.
So
ist,
klar.
Ne?
Ja. Es ist so klar. Also da Boeing ja ein sehr renommierter Reifenhersteller ist, ist es natürlich skandalös. Und ich glaube, also ich habe das auch nur so am Rande jetzt verfolgt, muss ich gestehen.
Ja, macht er.
Der Reifen hat sich insofern zerlegt, als der sich quasi delaminiert hat. Ne? Also die äußere Schicht ist abgegangen, aber der hatte noch Druck und also es gab wohl keine Anzeige im Cockpit, dass da jetzt irgendwie schlagartig was kaputt gegangen ist oder so. Ne?
Genau.
Ja. Weil wenn dir so ein Reifen platzt, dann fährst du das Fahrwerk ja beim Start gar nicht erst ein oder nach dem Start.
Ja.
Und also ich finde es auch eine Riesensauerei, dass also die Piloten während des Fluges nicht einfach rausklettern, um unter den Rumpf gucken zu können, um festzustellen, dass da eine Beschädigung ist. Also ich...
Ja, auch das
Sauerei.
Drama.
Sauerei.
Also,
alles Boeing schuld.
Genau, also jedenfalls ist... Also wenn du den Spiegelartikel aufgerufen hast, dann war es jetzt auch relativ neutral, aber es waren irgendwie so eine Null-Artikel. Na, Hauptsache, da stand Boeing drin. Das war nur Clickbait.
Ja.
Ich habe hier einen anderen...
Aber das ist so...
Ja.
Ich glaube, Steffen, das ist so wie bei meinem dreijährigen Kind, weißt du? Dann läuft die irgendwo, sag ich mal, versehentlich gegen eine Tür, fängt an zu weinen, dreht sich um und sagt, das ist alles nur deine Schuld, Papa.
Hat sie gesagt?
Und du sitzt, und da sitzt du und denkst dir so, okay, gut, dann.
Ja, okay.
Genauso ist das bei Boeing gerade auch mit den Medien. Also, wir hatten das ja schon mal, dass die ein großes Problem haben, ja. Aber das ist natürlich, vielleicht erklärt jemand den Medien, dass die Reifen wahrscheinlich eher von Goodyear kommen oder von weiß nicht wem und nicht von Boeing.
Naja, also hier gibt es einen Artikel von Aviation A to Z, ne? Und der erklärt das ein bisschen besser und deutlicher, was da passiert ist und so. Also wenn ihr da reingucken wollt, dann seht ihr auch Bilder, wie das aussieht und der Schaden reicht. Aber es klingelt natürlich bei so einem Artikel, klingelt natürlich gleich die Sirenen bei unseren Hörerinnen im Telegram-Channel, die sagen, hey, Moment, Reifenteile schlagen gegen die Flügelunterseite. Wie war das nochmal bei der Concorde? Ne? Könnte das nicht auch gefährlich sein, wenn da Reifenteile praktisch die Tragfläche von unten beschädigen?
Ja, kann passieren.
Kann passieren. Jetzt habe ich mal geguckt, ist denn da überhaupt ein Fueltank? Das wäre ja so der erste, weil, also Hintergrund bei der Concorde, die sind, soweit das die gesicherte Meinung, glaube ich, ist ja, die sind über so einen Teil von einer vorher gestarteten, ich glaube, das war sogar Delta, irgendwie so ein Triebwerksteil, was die verloren haben. Da sind sie rüber, der Reifen ist geplatzt und die Reifenteile sind dann von unten gegen den Tank gegen und haben den Tank leckgeschlagen und dieser leckgeschlagene Sprit, der dann austrat aus diesem Leck, der wurde durch den Nachbrenner, den das Triebwerk hatte, durch die sehr, sehr heißen Abgase, wurde entzündet und hat dann das ganze Desaster ausgelöst. Also habe ich jetzt mal geguckt, wie sieht denn das aus jetzt hier bei der 787? Wo ist denn da der Tank? Und ich bin hier auf ein Bildchen gestoßen. Flight Global hat das mal gepostet. Das ist ein relativ altes Bild, ne? Das war noch, als sie so ganz neu war. Und da sieht man zum Beispiel, dass der Tank aufhört vor der Befestigung der Reifen, also vor, wo das Hauptfahrwerk rauskommt, so dass, wenn da Reifenteile also rausfliegen, diese, sagen wir mal, eher unwahrscheinlicher ist, dass sie den Tank als solches beschädigen. Wenn sie natürlich nach vorne wegfliegen, dann kann das schon sein, dass sie den Tank treffen. Aber dann ist es immer noch so, dass die Triebwerks sozusagen die Abgase jetzt nicht den Treibstoff irgendwie entzünden können oder sowas in der Art. Anders als wenn da hinten Flammen rauskommen wie bei der Concorde, wenn sie mit einem Nachbrenner da gestartet ist. Also das ist so so als ein Vergleich. Ich habe hier nämlich auch nochmal die Vergleich zu den anderen, zu der Concorde selber da reingepostet, wie die Tanks denn da aussehen. Also da sieht man, dass die Tanks tatsächlich hinter dem Reifen tatsächlich noch ein Tank ist. Hier konkret, ich habe ein Bild reingepostet, Tank 2, ne? Wie das dort aussieht. Da siehst du richtig, wenn da jetzt, da hast du die Lücke in diesem Bild, siehst du so zwischen Tank 6 und Tank 2 in dem Bildchen. Da ist nämlich das Fahrwerk, wo es auch reinklappt dann. Und wenn da jetzt der Reifen platzt oder Teile vom Reifen hochgeschlagen werden, die schlagen dann möglicherweise in diesen Tank 2 rein und dann gleich kurz dahinter ist in das Triebwerk und faucht da die Flammen raus und so ist das Desaster passiert. Ne?
Ja. Ja, gut. Aber ich meine, irgendwas ist immer. Ich meine, es gibt einen ganz interessanten Fall. Ich glaube, das war auch eine 777, die ist im Nahen Osten gestartet und während der Rotation, also während die Nase hochging, ist das Nosegear geplatzt, hat sich also wirklich komplett zerlegt und ist die Stücke haben sich halt überall hin verteilt und dadurch ist ein Triebwerk ausgefallen und bei dem zweiten sind die Teile zum Glück nur quasi in die Engine Cowling gegangen, also in die Abdeckung.
Okay.
Brauchst du keinen Nachbrenner für.
Ja.
Das geht auch anders.
Ja.
Also,
okay.
Irgendwas ist immer, also von daher, ja, das ist halt so. Also da muss man auch sagen, ein Restrisiko bleibt.
Aber da müssen die ja wirklich zur Seite extrem gestreut haben, diese Teile, ne? Oder?
Also der Unfallbericht ist ganz interessant zu lesen, vor allen Dingen, weil er so schlecht geschrieben ist.
Okay. Weil, hast du den, wie heißt der Fall denn? Wer heißt das Ding?
Ich muss es raussuchen.
Okay.
Packen wir nachher in die Shownotes, sprechen wir nachher nochmal drüber. Mhm. Das ist insofern interessant, als dass die Crew, ich sag mal ganz vorsichtig, durchaus besser hätte arbeiten können. Mhm. Das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das in Abu Dhabi war oder Dubai oder irgendwo da die Ecke. Das ist natürlich das Land auch, dasselbe Land, welches Untersuchungsführer war. Und die haben diesen Bericht dann so nur geschrieben, also die Crew, was sie gemacht haben, einen Absatz und irgendwie drei Seiten darüber, warum dieser Reifen denn kaputt gegangen ist, wie es denn sein kann, dass auf dem Flughafen die Taxi-Lights in dem Asphalt so scharfkantig sein können.
Was?
Ja.
Ja.
Also total, also es ist wirklich, also muss man sagen, ist schon relativ schlecht geschrieben.
Okay.
Aber die Sache an sich ist halt sehr interessant, weil ich finde, das ist halt ein sehr interessantes Szenario zu sagen, hoch Mensch, Bugfahrwerk platzt, geht ins Triebwerk. Und ja, es kann auch sowas passieren,
Okay.
aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Ja. Auf jeden Fall für die Leute noch, ich möchte es auch nochmal, ich verlinke mal den Fall, den du gerade gesagt hast, und aber für die Kondisseure von Rabbit Holes, ich bin dann, weil ich ja bei der Concorde gucken wollte, bin ich dann auf der Webseite Heritage Concorde gegangen und habe mich über die Fuel Tanks da reingelesen. Und da kannst du dich da reinlesen ohne Ende, was für Systeme die hatten, auch noch De-Airing, also irgendwie ein System, um da die Luft auszutauschen, weil wegen Überschall und Hitzung und was ist nicht alles, um die Luft und überhaupt. Also es ist schon sehr, sehr spannend, irgendwie, was da ist und wie viele Tanks die hatte und zum Trimmen und alles Mögliche. Also das war wirklich schon eine komplizierte Maschine, das Ding, ne? Ich verlinke das mal, wenn ihr mal so 1, 2 Wochen Zeit habt, könnt ihr euch da durcharbeiten. ja, achso, apropos Boeing, da ist ja jetzt auch ein Artikel rausgekommen, der war in der Seattle Times, der ist vom 25. August. Und wenn ihr auch da mal euch rein nerden wollt, da ist ein Artikel, der beschreibt genau, was denn mit diesem Alaska Door Plug Failure, was da so alles nicht schiefgegangen ist, aber was so diese Untersuchungskommission und Findings da irgendwie rausgefunden haben. Und was ich dafür mitnehme, ich habe hier auch so eine kleine Tabelle in unserem Sendeplan drin, wer was, wie, wann, an welchem Datum getan hat, nur so eine kurze Zusammenfassung. Und wenn man das einmal nur so quer liest, geht darum, dass da irgendwie hier Nieten ausgetauscht werden müssen, weil ein Boeing-Mensch gesagt hat, ey, das passt nicht, aber die haben ja die Spirit-Mechaniker reingemacht und die bekamen dann den Auftrag an Spirit, die Dinger wieder rauszunehmen, so, und die fanden das gut und dann war eine neue Inspektion, nee, die sind nicht gut, die müssen raus und dann musste diese Tür geöffnet werden und derjenige, der die Tür geöffnet hat, also es war eine Kompetenz hin und her gerangel, wenn du das so liest. Wer was da irgendwie anfassen durfte, wollte oder vertraglich nicht durfte, weil die Arbeitsstunde wird anders abgerechnet. Das interpretiere ich jetzt hier rein, ne? Aber es ist ja so, dass diese Spirit-Worker sind ja anders bezahlt als die Boeing-Worker und sowas. Und also du liest das und denkst so, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Klar, es muss eine hohe Protokollierung der Arbeit da sein, damit man irgendwie, wenn Fehler sind, damit man sie irgendwie auch in der Produktion Fehler sind, damit man sie wieder rechtzeitig zurückfolgen kann. Aber wenn man das so liest, denkt man so, ugh. Und am Ende kommt raus und eine Quintessenz, und das hat ein so ein Aviation-Blogger formuliert, das hat der da reingeschrieben, Boeing hat über 10.000 Angestellte in Renton, ne? Wo die 737 gebaut wird. Und nur 25 dürfen diese Aufgabe davon erfüllen, diese Doorplugs einzusetzen. Und jetzt war der Senior Doorplug-Reinfüger war nicht da und dann hat das irgendein anderer gemacht und war anscheinend auch nicht richtig und der hat es dann auch nicht dokumentiert, sozusagen. Das ist so die Quintessenz und die wissen immer noch nicht, wer jetzt eigentlich diese Tür da eingesetzt hat, sozusagen.
Ja.
Also laut
Dumm gelaufen.
Protokoll zumindest. Ne? Also natürlich hat die eine reingesetzt. Ne? Vielleicht hat sich auch irgendeiner mal hingesetzt und gesagt, so, ich mach den Scheiß jetzt, so schwierig kann es ja nicht sein. Und ja, genau. Also interessanter Artikel. Verlinke ich, schaut euch den mal an. Alleine, wenn man
Und
dieses Protokoll da durchliest, denkst du, boah, ne?
man muss natürlich auch sagen, Spirit Aerosystems war ja im Grunde genommen mal Boeing, ne? Also das ist auf der Wikipedia-Seite ganz gut erklärt, das verlinken wir auch nochmal. Die wurden im Grunde genommen also ausgelagert von Boeing, um dann halt wieder für Boeing zu produzieren. Also ich sag mal vorsichtig, aus einer Qualitäts- und Produktqualitätsoffensive raus haben die das mit Sicherheit nicht gemacht, sondern es ging wie immer nur um Kohle. Und ja, dann ist das so sein Gang gegangen, sage ich mal. Tatsächlich Ende Juni steht auch bei Wikipedia, hat Boeing wieder den Rückkauf bekannt gegeben und Airbus übernimmt auch noch ein paar Spirit-Werke,
Ja, genau, weil die.
weil das einfach nicht mehr offiziell, also ich sage, sie mussten jetzt irgendwas machen, ob das jetzt dadurch die Qualität erhöht, sei mal dahingestellt. Aber ja, also es ist schon spannend. Und tatsächlich, Spirit baut also auch für Airbus, ne? Also A350-Teile werden auch von denen hergestellt. Das ist ganz interessant eigentlich, ne?
Ja, deswegen war auch, als es darum geht, dass Boeing Spirit zurückkaufen sollte. Das war ja auch praktisch eine Art Druck, glaube ich, dabei vom, ich weiß nicht, ob es von der Politik her war, dass er, ey, ihr müsst den Laden jetzt wieder zurückkaufen, der ist euch aus den Händen geglitten. Da sind Airbus gesagt, ey, wir müssen da mitmachen, weil da werden auch Teile von uns gekauft, ne? Also, liest euch den mal durch, der ist schon sehr lang, den können wir jetzt hier nicht beschreiben und sowas, aber sehr, sehr spannend. Ja, genau. Sag mal, andere Sache, hast du schon mal S-Turns on Final gemacht?
Also du meinst, auf dem Final noch was schnell gegessen?
Ich spiele mal jetzt vor. Achtung, ich werde mal jetzt was hören. Ich als einen Funkmitschnitt, der ist gemacht worden von, Gott, wie heißt das Ding denn da? Von Was Aviation, genau, Was Aviation. Und das ist passiert am, da steht es ja genau drinne. Vor 2 Monaten ist das Ding rausgekommen und das war, so die Dauer steht gar nicht dran, weil das genau passiert ist. Und zwar, also folgendes, es ist in Philadelphia passiert, die haben über kreuzende Runways, so wie in Hamburg auch, und die flogen von 2 Seiten an und da war die Separation so knapp, dass sozusagen da 2 Flieger durchgestartet sind und der Tower war so ein bisschen busy und dann hat er wahrscheinlich so ein bisschen sich konzentriert darauf, die beiden durchstartenden Flieger sozusagen, dass sie sich nicht behakeln. Aber es flogen ja weiter hinten an und dann war die Separation zu einem auch ein bisschen eng, also beziehungsweise die sind so ein bisschen aufeinander angelaufen. Ihr könnt euch das so vorstellen, ne, dass die Flieger sind ja wie so eine Perlenkette auf dem ILS und wenn der eine zu schnell wird, kommt er zu dicht ran an den anderen. Und da hat der Tower folgende Anweisung gegeben. Ich spiele das hier mal ab. Achtung.
Falcon 9182 Charlie, Philly Tower, reduce your final approach speed, S turn to the left.
Okay, slow in and S-turning left, ready to Charlie.
That was way too far, close from zero.
Mach das mal wieder aus. Slowing and doing S-turns to the left. Was, hast du das sowas schon mal machen müssen? Oder überhaupt gehört? Oder irgendwie sowas? Oder was bedeutet das?
Also S-Turns zu machen, die Richtung finde ich ja schon mal auch sehr lustig.
S-Turns und Final nennt sich das Verfahren. Das
und Final. Also ja. Ich wüsste nicht, dass es ein offizielles Verfahren dafür gibt.
Ja.
Kannst du halt dazu machen, um so ein bisschen Zeit herauszuzögern. Wenn du schon langsam bist und noch weiter Zeit gewinnen willst bis zur Landung, ja. Weil vor dir vielleicht noch irgendwas ist. Aber macht, also mich, ich wüsste nicht, dass das jemand irgendwie mal macht.
Nein, also das kennt das, das wird einem, in Amerika weiß ich es, es kommt bei uns im deutschen Handbüchern irgendwo beim Commercial Pilot oder ATPA kommt das irgendwie ganz vor. In Amerika weiß ich, wurde es mal auch gesagt, dass du S-Turns und Final machst, um langsamer anzufliegen, weil du natürlich theoretisch dann deine Strecke verlängerst. Weil du ja nicht an eine gerade Linie fliegst, sondern praktisch wie so um Pylon, sag ich mal, so ein bisschen hin und her meanderst und dadurch fliegst du mehr Strecke und dadurch reduzierst du den Abstand zum Vordermann. Aber, dass das so in der Commercial Ops ist mir nicht passiert, aber ich weiß, dass ein Kollege hat es mir erzählt, die flogen mit ihrem Jumbo an und denen wurden das tatsächlich angeboten, gesagt, ich nehme dich jetzt raus oder ihr macht jetzt ein paar S-Turns auf dem Final. Also, mit ihrem Jumbo sollten sie denn da so meandern auf dem Final da so hin und her fliegen. Selber hat es mal gesehen, wie eine 737 das gemacht hat, so ein paar Ecken vor ihm irgendwas, fing an auf einmal so hin und her zu wedeln. Und ihnen haben sie gesagt, ob sie jetzt auch irgendwie S-Turns und Final und die haben gesagt, nee, lass mal lieber, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, dann fliegen wir lieber eine Runde und machen das Ganze ganz normal. Weil ich meine, es ist ja auch kein Voodoo, das Manöver, aber die Amerikaner, um ihre Operation dahin zu kriegen, die verlangen das von ihren Besatzungen, ne? Oder du sagst halt, nee, ich mache eine neue Runde und ich möchte gerne so einen Quatsch hier nicht machen, ne?
Ja. Wobei, das war jetzt in Kanada, wenn ich mich richtig entsinne, ne?
War das nicht sogar eine Falcon oder irgendwas? Oder nee, Falcon war jemand anderes. Aber es war eine kleinere Maschine. Nee. Es war hier war es eine
kleine Einbot, ja.
Ja, kleinere, ja. Ne? Ja, kleinere eine Kanadier. Soll ich das nochmal abspielen? Der hatte ein richtiges Rufzeichen, glaube ich, ne? Oder?
Ja.
Ich spiele doch nochmal ab hier eine Sekunde. Mama, ich. Nochmal.
Falcon 9182 Charlie, Philly Tower, reduce your final approach speed, S turn to the left.
Okay, slow in and S turning left, ready to Charlie.
Falcon 629, also es war eine Falcon, also irgendein Business Jet, ne?
Meinst du?
Ja. Echt? Aber ich habe das auch nicht nachgeguckt. Aber ich meine ja. Auf jeden Fall hat er ein richtiges Callsign, wobei das nicht ungewöhnlich ist. Das haben Flugschulen gerne mal, ne? Für ihre, selbst für ihre iMods, ne? Die kriegen dann ein Rufzeichen. Die haben so, du kannst ja ein festes Rufzeichen.
Nee, also das Kennzeichen ist ein 152er Cessna.
Ehrlich?
Ja.
Ah, okay. Oh, toll. Ja, ich baue eine riesige Geschichte daraus und du haust das mal eben hier.
Sorry.
Ah, okay. Aber ich weiß, ein Kollege hat erzählt, ihm ist das schon mal vorgekommen. Hm. Dann hat er tatsächlich ein Rufzeichen. Also das gibt es, dass du dir Rufzeichen für deine Flugschulen und sowas beantragen kannst. Ne? Der fliegt Philly mit einer 172er zwischendurch an. Naja. Und ist zu schnell? Also irgendwas stimmt da doch nicht.
Ja, also jetzt, wie gesagt, auf dem YouTube-Video ist ja das Kennzeichen immer wieder erwähnt.
Ja.
Und wenn du danach halt suchst, dann siehst du, dass da steht 152, also Cessna 152, und du hast dann auch so einen Flugplan, den du findest, wo das Ding immer lang fliegt.
Okay.
Flight Radar hat Durham Flight Center.
Ja. Ja, schon eine Flugschule, ja, okay. Komisch. 172er, sorry, can you increase, I can't slow down, naja. Also da irgendwas stimmt da nicht. Also ganz komisch.
Lustig, ich habe nach dem Kennzeichen gesucht und krieg irgendwelche Fotos hier von irgendeinem Promi. Lustig.
Ja.
Naja,
sei's hat der Promi noch was an, oder?
Ja.
Ja, okay, gut, ich frage nur. Okay.
Gut. Ja, besser ist es. Ja.
Okay, dann falsch. Dann lassen wir das dann, oder beziehungsweise vielleicht kann ja unsere Hörerinnenschaft da irgendwie Licht ins Dunkel bringen und erklären, was das wohl sein könnte. Ich habe mal eine Frage an dich, und zwar, was würdest du machen, wenn du da jetzt da mit deiner kleinen Cessna da sitzt und möchtest landen, und dann kriegt einer eine andere Landegrenze und du wartest auf deinem Rollweg. Und siehst auf einmal, dass der Kollege, der da anfliegt, leider nicht auf die Runway zielt, sondern genau auf dich zielt. Guckst du gerade das Video an?
Ja, ich hatte es mir erst schon angeguckt. Also ich denke mir, ja, also den Traffic guckst du ja schon an. Und ich sag mal, wenn du jetzt so einer wirklich auf dich zu rollt, würde ich mit so einem kleinen Flieger einfach scheißegal ins Gras rein oder abbiegen oder irgendwas, aber ich würde da nicht so ruhig stehen bleiben und das Ganze noch mit dem Handy filmen.
Ja.
Also
müssen wir ganz kurz das Video beschreiben. Das ist ein Instagram Reel Video oder Story, ich kriege das ja mal nie mehr zusammen, ich praktiziere das ja nicht. Und du siehst, und das finde ich, beide haben ja das aufgezeichnet, du siehst einer auf eine Cessna, die auf parallel in der Anflugrichtung schauend, sozusagen parallel auf einem parallelen Taxiway sitzt, und eine Bonanza fliegt diesen Flughafen an, aber die hat leider nicht die Runway eingepeilt, sondern eben den Taxiway, wo der Typ drauf steht. Und er filmt das, wie der Flieger immer dichter kommt, wie er praktisch über ihn in 10 Fuß dann am Ende das erkennt und durchstartet. Und der andere, der filmt das ja auch. Das heißt also, von beiden Seiten kannst du sehen, wie das aussieht. Also ich hoffe nicht, dass es gestaged ist oder irgendwie sowas, aber ich fand das schon sehr, sehr, sehr spannend. Also ich glaube auch, wenn ich erkennen kann, dass derjenige da auf mich reinsetzt, du gibst einfach Gas und schießt nach vorne durch, ne, sodass er hinter dir landet, ne, also irgendwas.
Mhm.
Aber vielleicht hätte er das auch beinahe gemacht, ich will das gar nicht mal. Also sieht ziemlich gruselig aus. Wenn das gestaged ist, ist das geskriptet, dann ist es ihnen das gut gelungen. Sehr spannend.
Ja, also ich finde es auch, also dass man mal die Taxiway, also das Ding jetzt so doof, aber dass dieser Fehler passiert, das ist, ja, das kann passieren, gerade mit der Sonne und alles. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Ich hab hier zwei Sachen rausgesucht. Ich weiß nicht, wie das Zeitmanagement ist. Das eine ist ein Unfall, der in den 90ern gespielt ist. Es ist einfach, wo man denkt, so, welche Käsescheiben gibt es, die alle kaputt gehen können bei so einem Unfall, um mal Herrn James Riesen zu zitieren. Oder diesen anderen Fall mit den Alaska Airlines. Das ist auch nur ein Artikel, den wir erwähnen. Den Tarumflug, wollen wir den mal ganz kurz anreißen oder sowas?
Den was Flug? Ich habe akustisch was.
Den Tarumflug, den ich jetzt erwähnen wollte.
Ja, mach ruhig.
Okay. Es geht um den Tarum-Flug 371, der gestartet ist in Rumänien und in den Mitte der 90er, genauer gesagt, ich habe hier den Artikel, das ist passiert am 31. März 1995 und ja, das ist, wir haben ja schon oft hier James Riesen erzählt und seine Käsescheiben, ne, die ein Flugzeug verhindern, dass es in ein Desaster fliegt. Und dieser Artikel ist schon, oder dieser Vorfall ist schon auch ein bisschen crazy. Also der Vorfall ist der, das war ein Airbus 310er, der ist gestartet und bei dem Flieger, der hatte einen Bug, der gelegentlich aufgetreten ist, aber ich glaube bis zu dem Zeitpunkt auch nur zweimal oder irgendwas, heißt nur in Anführungsstrichen, dass die Autosrottel, die ja die beiden Gashebel sozusagen bewegt, das ist ein elektrischer Motor mit so einer Klatsch dran, mit so einer Kupplung dran, und der hat dann die Seile bewegt, die hinten, die zum Motor gehen, wo dann die Ventile mitverstellt werden und wie viel Kraftstoff eingespritzt wird oder irgendwas. Und diese Autosrottel hatte einen Fehler und die klemmte manchmal. Und wenn das Kommando ging, jetzt von Take-off-Power auf Climb-Power zu reduzieren, also ein bisschen zurückzuziehen, blieb der eine hängen und das Signal war aber immer noch sehr komisch, sodass er denkt, oh, ich kriege den Gashebel nicht weiter zurück, ich muss hier reduzieren, und zog er einen Hebel komplett auf Idle zurück, während der andere vorne hängen blieb in Climb-Power. Also mit anderen Worten, extrem starken asymmetrischen Schub. So, das ist sehr selten aufgetreten. Bei dem Flieger allerdings schon halt eigentlich schon zweimal. Es gab es weltweit, gab es noch vier andere Fälle. Daraufhin haben sie das ganze Design auch dieser Autosrottel ein bisschen verbessert oder den Fehler irgendwie gefunden. Aber so, wenn einem das passiert, dann hat man, ja, wie so ein Engine Failure ist das praktisch, ne? Man hat asymmetrischen Schub, der Flieger neigt, um zur Kurve zu fliegen, und ist ein häufig trainiertes Verfahren, und eigentlich würde man das merken, gerade bei diesem alten Airbus, wo sich die Gashebel bewegen, du würdest ja richtig physisch sehen, dass der eine Hebel auf Climb Power steht, der andere auf Leerlauf geht. Jetzt bist du aber gerade gestartet, Arbeitsbelastung ist ein bisschen höher, insbesondere dann, weil der Kapitän, der übrigens sich bewusst war, dass dieser Fehler existiert und auch darüber mit dem Co. geredet hat, wohl, wenn der Co-Pilot fliegt und er sagt irgendwann hier Flaps ab und dann geht das Befehl Slats ab, ne, dass der Kapitän darauf nicht reagiert, ne, und der Co. guckt rüber und sagt und guckt den Kapitän und der Kapitän sagt, ich fühle mich nicht gut, ne, dann fängt der Kapitän an, irgendwann sogar laut zu schreien oder zu stöhnen, weil der nämlich dummerweise just in diesem Moment einen Herzinfarkt kriegt, und zwar so einen schlimm, dass er total weg, wahrscheinlich sogar im Sitz gestorben ist. Ja? Dann hast du diesen Co-Piloten, der zwar hoch erfahren ist, ne? Gleichzeitig allerdings, also wirklich, der ist 51 Jahre alt, hat tausende von Flugstunden, aber hauptsächlich auf russischen Mustern, die einen anderen künstlichen Horizont hatten. Weißt du, wir haben das, glaube ich, auch schon mal gesprochen, ne? Wo das Flugzeugsymbol bei unseren westlich designten künstlichen Horizonts ist das Flugzeugsymbol ja fest und der Hintergrund bewegt sich. Bei den russischen Designs war der Hintergrund fest oder bewegte sich nur hoch und runter, und die Bank wurde durch ein Flugzeug dargestellt, der sich hin und her bewegt hat. Muss wohl intuitiver tatsächlich sein. Wir hatten das auch schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen. Naja, auf jeden Fall wurde der einmal konfrontiert mit asymmetrischen Schub, ein Kapitän, der Herzinfarkt hatte, große Schwierigkeiten. Er flog dem Moment in die Wolken rein und Startling-Effekt, er konnte den Horizont nicht mehr richtig interpretieren, und der Flug endete nach 2 Minuten tödlich für alle, sozusagen.
Ja.
Und ich fand das irgendwie ganz, diese Käsescheiben, weißt du? Was für Faktoren da jetzt reinspielen, dass dieses Flugzeug, extrem seltener Fehler in der Konstruktion oder Ding, Herzinfarkt, falscher Kompass, if you don't race to the occasion, you fall back in old habits, ne, in alte Schulung.
Ja,
ne?
Ja.
Ich wollte das nur ganz kurz nochmal erwähnen, weil wir gerne mal so James Riesen erwähnt, es, die Käsescheiben lief.
So, ja, es ist halt interessanter Fall, weil am grünen Tisch denkt man sich, oh, warum macht der sowas? Der ist so erfahren. Aber die Situation, der Startle-Effekt, das macht es halt schon so interessant. Ne?
Ja. Und wahrscheinlich mittlerweile wird das Thema Single Pilot und also oder Incapacitation von einem anderen Crewmember wesentlich mehr geschult und so andere Sachen. Upset-Training wird mehr geschult, wird regelmäßig geschult und so. Das sind alles so Konsequenzen, die sich aus all diesen leichten Unfällen ja so ein bisschen ergeben. Ich fand das spannend, mal zu erwähnen. Also wenn ihr Lust habt, euch da diesen Artikel reinzuquälen oder sowas, macht das doch mal. Ich bin vor allen Dingen drauf gekommen. Es gibt einen bei LinkedIn, weil da gibt es eine so Seite, die holt immer so die Dinger raus. Das nennt sich, wie nennt sich das Ding? Aviation Insights. Und die schreiben die Artikel immer ganz anders. Also da hast du immer das Gefühl, der Unfall ist immer aus einem ganz anderen Grund passiert. Du denkst immer so, hä? Und dann guckst du lieber mal den Wikipedia oder am besten den Unfallbericht an. Aber den finde ich nicht mehr. Wird den nicht schon falsch verlinkt. Ne?
Ja, der ist nicht mehr. Da musst du mal ein bisschen, du kannst bei, ich weiß es nicht, ich such's raus.
Ja, okay. Genau, Aviation, sonst was. Aber auch die verlinken ja oftmals nur in den Aviation Safety, ne, und sowas, ne, da sind immer
alle. Ja, genau.
Aber die verlinken ja auch oft die Artikel, die Untersuchungsberichte, und wenn die jetzt, dann musst du da jetzt eine Google-Maschine anschmeißen, und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf, oder beziehungsweise keine Zeit. Was anderes. Wir haben nochmal so das kleine Kapitel Procedures, ne?
Ja.
Und weil ich verlinke hier mal einen Fall, der ist passiert am 6. August 24, also gar nicht mal so lange her. Da ist der ist aber Aviation halt der Artikel, der ist gestartet am 6. August 24 in.
Ja.
Wo denn? From Heraklion nach Brüssel und was in Approach Runway 25 left. 7 Minuten prior to landing. Die Flieger haben eine Cargo Fire Indication im Forward Cargo Hold bekommen. Also haben dann eine Feuerwarnung im Frachtraum bekommen, sind gelandet und haben auf der Bahn sozusagen noch, wenn ich das richtig sehe, evakuiert. Und ja. Ich denke, die haben das alles richtig und gut gemacht, ne?
Ja.
Ich fand das ganz interessant, wenn du in diesen, ich habe ja, glaube ich, hier verlinkt, ich weiß nicht, kann man da draufklicken? Nee, kann man nicht, ist leider nur ein Bild. Das war irgendwie bei Threads, war da ein Artikel dazu, wo denn die Kommentare darüber, da durftest du nicht lesen. Also die Kommentare waren wieder so, ey, wieso, das kann doch gar nicht stimmen, das ist ja kein Frachter, der hat ja keine Feuerwarnung im Frachtraum und so, solche Sachen.
Weißt du? Ah, super.
Ja, denkst du auch so, ist so klar, ne, irgendwie sowas. Und da dachte ich mir, nur mal so grob anreißen, so rein vom Gedanken, was würde man machen? Da? Haben die da alles richtig gemacht?
Nein, es ist eine Boeing. Also
ach so, ja,
737-800.
Ja,
okay. Und allein deswegen, das ist Boeings Schuld.
Ja, okay, meinst du?
Ach so, nicht?
Nein.
Also, also so eine Feuerwarnung ist natürlich das Worst Case. Also gerade im Frachtraum, da wo du nicht rankommst. Ja, was, also da kann man halt nur so versuchen, so schnell wie möglich runter. Und ich meine, die Entscheidung nach jetzt zu evakuieren, die ist halt hochdynamisch, ne? Also prinzipiell die Strategie ist halt im Flug, je nach Flugzeug, glaube ich, alle haben auch Feuerlöschsystem im Frachtraum.
Ja.
Beziehungsweise, Feuerlöschsystem.
Unterdrückungssystem.
Ja, so wird's genannt, ist mehr ein Unterdrückungssystem. Also, dass das Feuer garantiert gelöscht ist, das ist nicht unbedingt so immer gewährleistet. Aber der Trick ist, dass man da halt ein Fire Suppressant, ja, wie heißt es auf Deutsch, also ein Löschmittel oder ein Mittel reintut, was auf jeden Fall das Feuer hemmt, um dass man halt Zeit gewinnt. Zeit, um halt im schlimmsten Fall aus dem Reiseflug bis zum nächsten Flughafen zu kommen. Und das, da muss man halt schauen. Ich sage mal, wenn man relativ weit weg ist, bei so kleinen Flugzeugen, die jetzt innereuropäisch fliegen, ist es nicht so das Problem, weil da hast du eine Menge Flughäfen in der Umgebung. Aber jetzt gerade so Nordatlantik oder Südatlantik natürlich auch in großen Wasserflächen oder wo auch immer, kann das dann halt schon mal schwer werden. Und dann ist die Strategie halt, in einer Höhe zu fliegen mit der höchsten Ground Speed, Geschwindigkeit über Grund, und so schnell wie möglich irgendwie versuchen, einen Flughafen zu erreichen und hoffen, dass es hält. Ne?
Ja. Also die Systeme beim Bobby, sofern ich sie in Erinnerung habe, war, du hast zwei Bottles, die du abschießt. Die eine entlädt den Inhalt von so einer relativ großen Halon-Flasche. Ich weiß nicht, ob es immer noch Halon ist oder mittlerweile was anderes. Weil Halon hat ja auch so, ist ja auch so ein bisschen kritisch so für die Atmosphäre. Ein Löschmittel innerhalb von 2 Minuten, um dann praktisch das, was da hochgeflammt ist, erstmal auf ganz kleiner Kontrolle zu halten, und dann danach wird die zweite Flasche wird innerhalb von 2 Stunden komplett abgelassen, um die Konzentration des Wirkmittels sozusagen zu erhalten, sodass dann, wenn immer noch eine Hitzequelle ist, also der berühmte Lithium-Ionen-Akku, dass er zumindest das Feuer drumherum sich nicht weiter irgendwie ausbilden kann. Ne? So ist die Theorie.
Wobei bei Lithiumbrand ist, glaube ich, generell schwierig.
Ja, aber denn, wenn der erstmal seine Hitze und Energie geliefert hat, dass die Klamotte, in dem er der packt, also jetzt konkret hier im Passagierflugzeug, ne, wenn da jetzt irgendwie so ein Laptop da unten drinne gewesen ist, ne, im Ding, dass dann das andere Feuer, was drumherum entsteht, dass das so ein bisschen gedämpft wird, irgendwie sowas.
Ja, das stimmt.
Aber so generell würdest du auch erstmal, klar, Feuerwehr rufen, du würdest die Leute rausbringen, ne? Und dann erst würdest du dir Gedanken machen, mache ich überhaupt den Frachtraum auf, ne? So dieses.
Ja, mit Leute rausbringen, das Problem kenne ich halt nicht so, um ehrlich zu sein, aber okay. Bei uns steht natürlich in den Verfahren drin, Frachtraumtüren, also wenn es jetzt da unten Indication gab, auf jeden Fall zulassen. Stichwort ist hier Flashfire, ne? Also wenn du sie aufmachst, kommt plötzlich Luft mit rein, sprich Sauerstoff. Und da gab es schon Unfälle, wo es dann traurigerweise sehr beeindruckend war, wie schnell sich dann plötzlich das Feuer ausbreitet. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, die Feuerwehr hat Thermalkameras, also gut ausgestattete Feuerwehr, sie haben Thermalkameras, wo sie rangehen und sehen, ob der Frachtraum heiß ist oder nicht. Was sie genau machen, wie sie denn den Frachtraum öffnen, wenn da Hitze drin ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht rede ich ja tatsächlich irgendwann doch mal ein Interview mit einem Feuerwehrmann vom Flughafen hin. Ich habe ja schon 1-2 Versuche irgendwie gestartet, aber es ist immer irgendwie im Sand verlaufen. Vielleicht war es, also bestimmt nicht von den anderen, sondern eher vielleicht von meiner Seite aus. Genau, aber generell, meine Frage mich jetzt ist, wie dringend ist es? Es gab sehr häufig auch falsche Warnungen durch, ausdampfende Mangos und was gibt es denn noch so Dinger, die Feuerwarnung ausgelöst haben, ne? So eine gewisse eine Fracht, die da eine Neigung hatte, sozusagen Sachen auszulösen. Dann gibt es auch Fracht, die von selber brennen kann, aber ich glaube, die ist im Flugzeug nicht zugelassen. Pistazien, glaube ich, können bei falschen.
Was? Pistazien?
Ja, Pistazien können, ich glaube ja, wenn du die falsch lagerst, also frische, keine Ahnung, also irgendwas müsst, ich link das mal rein, ich google mal dazu was.
Ja, genau, das finden das mal raus. Ja. Also ich schmeiß zwar die übrig gebliebenen Schalen immer gerne in den Kamin, das brennt auch, aber das tun Walnussschalen und Nussschalen ja auch.
Okay,
gut. Spannend, das wusste ich nicht.
Ach, benutzt ihr nicht zum Sandstrahlen, vom Walnussstrahlen irgendwie oder irgendwas zum die Schalen für deinen Motorblock irgendwie? Nein? Okay, gut, alles klar.
Na. So, Walnuss kannst du natürlich zum Sandstrahlen nehmen, aber das kaufst du am besten, weil das selber zu reiben, das ist ein bisschen aufreibend.
Okay.
Genau. Aber Feuer, gerade da im Frachtraum, das ist ganz doof. Und das Einzige, also das, was die auch gemacht haben, gesagt haben, hier jetzt schnell runter, Feuerwehr, volles Programm, das ist, ist richtig, ist gut so.
Ja, okay, cool. Ja. Ich würde mich als Passagier, Guy sozusagen, würde ich mich fragen noch, lasse ich sie schnell aussteigen oder lasse ich sie kontrolliert aussteigen? Also lasse ich sie in die Rutschen springen oder lasse ich sie in die Rutschen setzen? Ne? Also das könnte ich vielleicht noch ersehen, dann ich sage, ich habe zwar eine Feuerwarnung, aber keine Temperatur im Frachtraum, sowas. Ne? Da könnte man vielleicht so überlegen, riskiere ich Knochenbrüche oder nicht? Ne?
Ja, es ist aber, glaube ich, also es ist schwierig, weil dann weiß man nicht, wo sitzen die Temperatursensoren und ist das Feuer genau da, wo der Sensor ist? Und
ja, klar.
Also.
Super, wir sind endlich nach einer Stunde oder irgendwas in eine Fragensektion angekommen. Und ich habe hier eine Frage von einem Sprecher des Podcasts.
Ich habe den nämlich schon gesehen. Ich habe schon mal was rausgeholt. Ja.
Und zwar, müsst ihr vorstellen, ich poste mal jetzt ein Bild. Es ist eine sehr, sehr starke Fachfrage. Es geht um Aircraft oder um sozusagen um Minima von Anflügen. Und zwar ist es hier der Anflug auf SXB. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf hingekommen sind. Irgendwie, glaube ich, auch im Telegram-Kanal wurde darüber diskutiert oder wurde das dann reingepostet. SXB ist Straßburg, NCM Flughafen in Straßburg. Wahrscheinlich, weil ich da gerade in Straßburg war und da haben wir so ein bisschen, oder ich mich gefragt, ne? Und da ging es um eine Frage, und zwar, also ihr müsst euch so vorstellen, unten ist die Minima-Tabelle. Diese Minima-Tabelle ist von Lido, das heißt, die ist schon tailored auf die Operation einer Air-Gesellschaft hier. Ich bin mir nicht sicher, welche das war, welche mir das geschickt hat. Also ich komme an diese Karten auch gar nicht mehr ran, wie gesagt, weil das Company-Karten sind. Und man hat ja normalerweise so, es gibt für einen ILS mehrere Minimas. Es gibt das Minima, wenn man nur den Localizer fliegt, also ohne den Glideslope. Dann sagt er hier auch, ich habe eine Höhe von 340 Fuß, die ich sinken darf, und ich muss eine Sicht haben oder eine AWA, eine Sicht haben von 800 Metern. Dann haben wir hier das normale Cut 1, da darf ich dann runtergehen auf 200 Fuß über Dings oder 700 Fuß die Höhe sozusagen, 550 Meter. Dann gibt's Cut 2, da habe ich dann schon eine Radar-Altimeter-Höhe von 98, die ich einstellen muss, also meine Decision Height, und ist dann an 300 Meter AVA. Und dann haben wir dann Cut 3 Minimum, Cut 3 DMI, dann steht da Company. Na, da muss jeder gucken, mit welchem Flieger fliege ich darauf an und wie weit darf ich runtergehen mit meinem Minimum. Na, da steht also keine Zahl mehr, sondern da muss jeder sozusagen seine Firma angucken und mein Flugzeug angucken und seine eigenen Minimas angucken. Und die Minimumsicht ist da immer noch 75 Meter.
Ja.
So, und da steht beim K2, steht drinne, if not contacting outland AVA 350 Meter required. Also ja. 50 Meter mehr, wenn not conducting Autoland. Aber vielleicht löst sich jetzt meine Frage im Kopf gerade selber auf.
Weißt du, wie man das nennt?
Na?
Rubber Ducking, aber das nur am Rande.
Was?
Rubber Ducking.
Was nennt man jetzt was Rubber Ducking? Das die...
Wenn du dir selbst die Frage beantwortest.
Ah.
Oder man nennt es auch praktisch für mich.
Was?
Ja, mach einfach weiter.
Ja. Also mit anderen Worten, ich grübel so nach. Ja, aber ein K2, Moment, ein K2 Anflug, muss der ein Autoland sein? Eigentlich gar nicht, ne? Also ein K2 ist ja einfach nur, du machst einen Auto-Coupled Approach runter auf die Decision Height von 98 Meter und dann schaltest du den Autopiloten noch, es ist nicht verpflichtend, ein Autoland zu machen bei einem K2, oder?
Das ist korrekt, aber das sind dann sehr speziell auch die Vorgaben der Airline. Also bei uns zum Beispiel darfst du K2 kein Manual Land machen, du musst Autoland machen.
Ah, okay.
So ein Manual Rollout. Hängt aber einfach damit zusammen, dass das so wenig trainiert wird, dass da wenig Erfahrung ist, dass man dann sagt, dann bitte lass den Automaten schon landen, weil ich meine, für die schon mal, also die normal fliegen, Cut 1, ein scharfer Cut 1 mit einer Wolkenuntergrenze von 200 Fuß, also ich sag mal so grob 60 Metern,
ja,
und 550 Metern Horizontalsicht, das ist schon wirklich, ist interessant,
ja,
also da,
ja,
das ist schon spannend, ja. Na, spannend klingt jetzt so, aber es ist schon ein bisschen herausfordernd,
ja.
Wenn du dann aber plötzlich in 100 Fuß und 350 Meter Sicht landest, ist es dann aber die Hälfte.
Mhm.
Also es ist schon wirklich wenig, und das per Hand zu fliegen kannst du machen, aber ist einfach sehr, sehr anstrengend und sehr, ja, ist anspruchsvoll, und dann machst du es einfach mit Autoland und aber dann Manual Rollout.
Mhm.
Also dann, du musst dann während des Roll, also wenn du aufgesetzt bist, machst du den Autopiloten aus.
Ich bin wahrscheinlich von meiner alten 737, ich gebe da komplett recht, ne? Aber ich bin wahrscheinlich von meiner alten 737-Prägung so ein bisschen drin, dass du K2 ja, dass du das sowieso nur auch mit einem Autopilot fliegen konntest und da gar kein, auch kein Autoland irgendwie sozusagen hattest, sozusagen. Du hast es natürlich, natürlich hast du es geflogen mit zwei Autopiloten und hast wahrscheinlich auch versucht, ein Autoland zu machen, weil du eh das so selten gemacht hast, den Autoland. Hast du lieber mal den Autoland trainiert, ne? Aber dann würde ich irgendwie erwarten, dass irgendwie da steht eine AWA von 350 Meter und wenn Conduct in Autoland, kannst du sogar 300 Meter nehmen. Also ich würde es irgendwie umgekehrt reinschreiben als so, ne? Irgendwie, aber vielleicht bin ich da einfach nur,
Nee, wieso? Wenn du per Hand fliegst, brauchst du mehr Sicht.
Ja, genau, richtig. Und ich würde das auch, naja, ich hätte es fast umgekehrt reingeschrieben. Ich hätte gesagt, AVA
so ist anders,
ja, und dann if Contact. Ja. Gut, aber dann lassen wir das. Das ist so nerdig, die Frage. Das ist so eine Checker-Frage, oder? Wenn jetzt noch Drifting Snow von Left to Right ist, welche AVA nehmen wir denn dann? Weil Contaminated Runway und so? Lassen wir das. Vergessen wir.
Autoland und Contaminated Runway ist nicht erlaubt.
Ja, genau, richtig. Was? Ist eine Verwirrfrage einfach nur. Ne? Nee, ist nicht erlaubt.
Ja, dann. Ja, mal sag ich ja.
Autoland und Containment kannst du ranweg, das ist nicht verboten. Du hast nur schlechte Performance-Werte. Du musst dann das Cut-1-Minimum nehmen oder irgendwie sowas war da. Die regeln das über das Minimum.
Ich sag mal, man muss jetzt natürlich sehr genau gucken, wie ist jetzt das Flugzeug und also es ist je nach Flugzeug.
Ja, genau, es ist extrem je nach Flugzeug. Also deswegen können wir da gar nicht.
Verunsichert mich, Steffen, weil ich bin jetzt nämlich gerade am Gucken und nicht, dass meine Kollegen jetzt alle sagen, haha, der Olli hat wieder gar keine Ahnung.
Nein.
Ich freue mich schon
drauf. Du musst es nicht wissen, du musst immer nur wissen, wo es steht. Und es steht auch nie eine Zeitvorgabe, wann man das rausfinden muss. Also so 60 Sekunden oder irgendwie sowas. Oder? Du hast jetzt übrigens noch 2 Sekunden. Nein, ist egal. Ich kann aber ganz fröhlich zum nächsten Thema gehen.
Ja.
Und zwar ist es eine Frage.
Es interessiert mich jetzt trotzdem.
Ja, ja,
ich bin jetzt ehrlich. Aber geh mal zum nächsten
ich
Thema.
Laude einfach besser, mal
ich. Ich schieß mir dann nur einen mit.
Ist eine Frage von Jens Peter. Der hat gefragt, und zwar hat er nämlich irgendwie bei einem Planespotting-Kanal.
Steffen.
Okay.
Steffen.
Jawohl, ja.
Ganz kurz. Ja. Autoland on Contaminated Runways steht hier nämlich, der Rollout Mode Performance cannot be assured when used on contaminated runways. Das war das.
Mm, genau.
Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn du Manual Rollout machst, ein K3 bei Contaminated zu fliegen.
Das heißt?
K2.
Ja. Aber Autoland kannst du trotzdem nicht machen. Du musst nur K2 minimal verwenden.
Ja, Autoland schon, ne? Aber ja,
mit K2 Minima, genau.
Ja, egal, wird jetzt sehr nerdig.
Ja. Nerdig. Also ich habe hier eine Frage von Jens Peter. Jens Peter hat ein Bild gesendet, das seht ihr jetzt ja auch in eurem Podcast-Player. Mal wieder eine Frage an die Profis. Das Foto ist ein Screenshot aus einem Livestreaming aus KLAX, auch bekannt unter dem deutschen LAX. Airport. Mir ist sofort aufgefallen, dass nur der äußere Reverser geöffnet ist. Ich gehe mal davon aus, dass auf der anderen Seite das auch so ist. Also man sieht jetzt so ein Bild von der Seite, für die, die das Bild nicht sehen. Du siehst ein Jumbo von dieser Firma mit dem Spiegelei hinten auf dem Heck da rollen. Ich weiß nicht, ob er noch auf der Bahn ist. Sieht so aus, oder das müssen wir beim Ausrollen. Und er hat an dem äußeren Triebwerk ist der Reverser offen. Da wir die andere Seite nicht sehen, nimmt der Jens Peter davon aus, dass es auf der anderen Seite auch so ist. Ist außer einem Defekt an einem der inneren Reverser ein anderer Grund denkbar, warum das gemacht wird? Also warum hat der Kollege nur die äußeren Reverser geöffnet und nicht auch die inneren? Kleiner Spaß am Rande. Oder wollte der Pilot sich wie ein A380 fühlen und hat versehentlich anstelle der inneren die äußere Schubumkehr benutzt? Er geht darauf ein, dass der A380 nur einen Schubumkehr auf den beiden inneren Triebwerken hat und nicht auf den beiden äußeren mit. Da gibt es nur Schubumkehr an 2 von 4 Triebwerken. So.
Hast du dann auf dem 380 eigentlich dann trotzdem 4 Reverser-Hebel oder sind das dann auch 2?
Nee, das sind nur 2.
Ach, okay. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch raus, ich fliege jetzt keine 747.
Nee.
Ich hätte jetzt gesagt, einfach weil die Engine höher hängt und weniger Dreck reinkommt oder keine Ahnung.
Das oder vielleicht hat er gesagt, ich muss eh noch länger rollen und ich von meiner persönlichen Gefühl ich brauche jetzt nicht Umkehrschub auf allen Pötten und hat praktisch nur so ein bisschen Idle Reverse gegeben, nur noch auf den äußeren, um so einen gewissen Grad von Verzögerung zu kriegen. Oder vielleicht hat er zufällig erwischt, wie er die alle vier hatte er auf, dann hat die beiden inneren schon wieder geschlossen gehabt und hat die äußeren noch einen Augenblick laufen lassen und hat die dann, keine Ahnung, als er von der Bahn runter ist, dann die anderen beiden ausgemacht. Also Jens-Peter, von diesem Bild ausgehend kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur mal nachgeguckt in den Limitations von der 747. Da habe ich ja noch ein altes Dokument von mir darum fliegen. Und da steht drinne, die Limitations, ich kann es dir genau vorlesen. Da habe ich Reverser. Da steht drinne Reverse Thrust, use for ground operation only. Also sie dürfen nicht in der Luft die Dinger ziehen. Ich glaube, sie kriegen es auch nicht hin, weil das geblockt ist, ne? Und, steht drin, intentional selection of reverse thrust in flight is prohibited. Also, ich glaube, selbst wenn sie es machen, kriegen sie keinen Reverse, aber falls dieses Limit nicht geht, dieser Blockiermechanismus, soll man es gar nicht erst probieren, ne? Und, backing up the airplane with reverse thrust is prohibited as well. Also, rückwärts darf es auch nicht fahren mit dem Zeug. Also, mit anderen Worten, die könnten, ich war mir ja nicht sicher, ob der jetzt sozusagen noch auf der Bahn ist, aber vielleicht rollt er auch irgendwo auf dem Taxiway und dieser Taxiway ist abschüssig und der Flieger wird immer schneller und anstatt die Bremsen zu benutzen, vielleicht hat er auch nur die beiden äußeren Reverse aufgemacht, um praktisch nicht immer schneller zu werden auf dem Rollweg. Das könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht verboten sozusagen. Lese ich aus den Limitierungen heraus, ne, sozusagen.
Also würde ich jetzt auch so sagen, keine Ahnung. Also ja, das ist wahrscheinlich eher Zufall.
Ja. Und ein Jumbo-Kapitän würde sich niemals herablassen, sich wie ein 380er zu fühlen. Diese Kollegen von der Eisprinzessin, die würden sich doch niemals mit dem hässlichen 380 aus deren Sicht sozusagen vergleichen.
Hast du gerade gesagt, dass der 380 hässlich ist?
Ich habe aus deren Sicht. Die beiden Worte hast du jetzt gerade unterschlagen, ne? Genau. Die Eisprinzessin. Ja, ist egal.
Lass uns mal weitermachen.
Ja, genau.
Aber
genau.
Wie gesagt, ich fand es eine gute Frage, aber wir können sie, glaube ich, einfach nicht so beantworten.
Dann habe ich eine Frage zum RTO. Ich habe leider vergessen, wer die geschrieben hat. Die ist weil dazu habe ich sehr viel Sachen zusammengetragen, ne? Und wurde auch in dem Airline Pilot Guy Channel, habe ich den auch gefragt, wo ich jetzt ja in der Aufnahme mit dabei war. Und zwar die Frage ist folgende. Frage zum RTO. Gerade ein Video gesehen, Cockpit beim Start, bei der die Co-Pilotin Pilot Flying ist und der Kapitän Pilot Monitoring. Er hat bis V1, V1, die Hand auf den Schubhebeln. Ich ging bisher davon aus, Pilot Flying entscheidet im Fall der Fälle über den RTO, also RTO ist der Startabbruch, und hat daher auch die Hand auf den Schubhebeln. Wenn einer die Kontrolle über das Steuer hat, der andere über den Schub, besteht da nicht die Gefahr für unterschiedliches Handeln im Falle eines RTOs? Kommando nicht verstanden? Muss ja gegebenenfalls schnell gehen.
Eine sehr gute Frage,
finde ich. Eine sehr gute Frage, ja, ist es auch. Ne?
Also ich weiß gar nicht, wie das alle Airlines machen, aber prinzipiell, das ist so auch mein Wissensstand, ich glaube, kein anderer macht das irgendwie, dass der Kapitän über den RTO entscheidet, weil es ja schon eine, wie ja schon richtig geschrieben wurde, eine sehr, sehr schnelle Sache ist und der muss dann auch ein bisschen was für sein Geld tun und entscheiden, ob er den Start jetzt abbricht, ob er den sicher abbrechen kann oder ob er halt sagt, wir fliegen weiter. Und wenn er abbricht, also der Kapitän, dann hat er automatisch auch die Kontrolle. Das heißt, sobald er den Schub rauszieht und Stopp sagt, ist er derjenige, der das Flugzeug auch, also ab dann ist er dann sozusagen der Pilot. Flying wäre jetzt falsch, weil das Flugzeug fliegt ja nicht, aber ich denke, du weißt, was gemeint ist.
Ich weiß, was gemeint ist. Und juristisch würde ich sagen, grundsätzlich hast du recht. Aber grundsätzlich hat ja immer Ausnahmen, ne?
Ja, genau. Also es gibt Airlines, da legen beide die Hände drauf.
Ja, nee, das nicht, sondern es gibt Airlines, oder hast du noch mehr zu sagen? Sonst?
Nee, also ich weiß nur, es gibt Airlines, da legen beide die Hände drauf.
Ach.
So ganz touchy. Oder natürlich machst du es dann sonst so, dass einer die Hände unten hinhält und der andere oben. Aber, was hast du denn noch mit grundsätzlich aber?
Also mit den touchy, das kenne ich nicht, welche Airline das ist. Ich weiß aber, also ich habe in unserem Telegram-Kanal rumgefragt und da haben mir einige geantwortet, die, also auch Kollegen, und die haben gesagt, also bei British Airways sind die Rollen tatsächlich hundertprozentig auf die Person, auf den Sitz sozusagen bezogen. Also wenn der Pilot Flying auf der FO ist, auf dem rechten Sitz, dann macht er alles komplett vom Start also vom Rollen zur Bahn, zum Start, Hand auf die Gashebel, zur Entscheidung RTO, ja, nein. Ich weiß nicht, ob der Alte natürlich Stopp rufen kann und er denn den Hebel dann zurückzieht oder irgendwie sowas. Aber der FO macht alles sogar bis zum Parken des Flugzeuges, wenn es das Docking-System zulässt oder wenn er Marschaller ist sozusagen. Ne? Dann parkt er auch den Flieger. Also da ist wirklich die Trennung. Das ist, in vielen Business-Aviation-Fliegern soll das auch so sein, dass da also wirklich der Kapitän nur dann alles macht, wenn er auch Pilot Flying ist oder beziehungsweise umgekehrt. Aber es ist wohl, dann gibt es so ein paar gemischt Sachen irgendwie. So bei DHL soll es sein, dass je nach Flieger du auch die komplette Rolle übernimmst als FO und alles dort machst. Auf dem 310er soll das so sein. 330 wiederum nicht, weil dann geht es so Richtung FCOM. Und FCOM sagt das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass der Kapitän beim Start die Entscheidung hat und die Hand auf die Gashebel. Und das, ich habe das bei den Amerikanern gefragt und da ist es auch so üblich, dass der Kapitän die Hand auf den Gashebel hat und er derjenige entscheidend ist, wer durch ein Kommando Stopp und das nach hinten zieht oder Continue, kann ja auch sein, das Gegenteil, dass irgendwas passiert. Der berühmte Reifenplatzer, alles wackelt und shakert und der Alte sagt Continue, weil er sagt, ich fliege erstmal lieber. Ne? Das ist auch so ein Klassiker. Genau, also, aber es gibt manche Airlines, die machen das nicht. Ich fand das auch eine spannende Erkenntnis. Ich habe gehört von einem, auch hier, ich weiß nicht, ob es der Autopilot-User sagt, der sagte, bei der Business Aviation wird das gerne so getrennt, also wie bei British Airways, weil die oft in festen Teams fliegen, sozusagen. Und praktisch dadurch man sich sehr gut kennt und jeder die Funktionen praktisch um das Teambuilding sozusagen zu festigen, nicht? Und die, ne, so auf dem gleichen Level irgendwie zu hatten. Ich weiß nicht, der psychologische Hintergrund dahinter, weiß ich nicht. Ich fand das interessant, dass einige Airlines, und das ist, glaube ich, auch bei, wenn ich das richtig verstehe, bei, ja, auch hier EasyJet, wenn ich richtig täusche, oder war das jemand andere, dass da der FO auch rollt. Also, dass das allerdings noch relativ verbreitet ist, dass FO bei anderen Gesellschaften den Flieger am Boden rollt, alles macht, was man so macht. Bei vielen geht das aber nicht, weil sie gar nicht die Controls dafür haben. Also, seit 737 ist ein Zubehör, was viele nicht bestellt haben. Und deswegen kann der FO nicht lenken von seiner Seite aus. Und bei Amerika hier, bei dem Mad Dog, bei der MD 80 und 90, auch da kann der FO nicht rollen. Also ist da der Kapitän auch immer am Boden. Aber dieses, dass der Kapitän am Boden auch immer rollt, das ist nicht so verbreitet. Aber das mit den Gashebeln schon. Ne?
Ja.
Fand ich ganz spannend. Das war eine tolle Frage. Also irgendwie habe ich da.
Auf jeden Fall, ja. Ja, genau.
So,
und wir haben eine kleine Geschichte zum Abschluss.
Halt, eine kleine Geschichte. Wir müssen aber eine kleine Geschichte. Ich muss vorher zu dieser kleinen Geschichte Folgendes sagen.
And that's what NOTAMs are. They're just a bunch of garbage that nobody pays any attention to. Remember Hamid?
A bunch of garbage. Die Geschichte, die lustige zum Ende, ich finde die gut.
Und genau, ein NOTAM vom Samui Airport.
Ja.
Von Michael, der hat uns das gesteckt und das ist schön. Also es ist Seasonal Birds and Wildlife Active at Aerodrome as follows. Und dann ist eine Liste mit Type of Bird, also jeder kennt den Asian Open Bill, Block Size 1 bis 15 und wo sie ungefähr sind, near VOR and Terminal.
Ja.
Dann, also was haben wir noch, der White-Bellied Sea Eagle 1 bis 2 in the vicinity of Aerodrome.
Ja.
Sehr schön fand ich unten auch die Rock Pigeons, die Steintauben. 3 bis 70 Vögel. Ich frage mich, was ist, wenn 2 da sind? Ja. Near Runway 35 and Common Water, bla bla bla. Also, wer schreibt so einen Scheiß?
Ja, vor allen Dingen, also ich erwähne nur mal, dass der Purple Heron oder der Intermediate Egret, whatever das für Vögel sind, da gibt's nur ein Stück von. Also irgendwie ein so ein Nest, das da irgendwie Near Terminal ist oder irgendwie. Und diesen einen. Haben die eine eigene Facebook-Seite oder weshalb bei wem, was werden die da so erwähnt? Irgendwie, das ist der Purple Heron, ist das irgendwie der bekannte, wie der Flughafenfuchs, irgendwie ein bekanntes Tier oder irgendwie sowas?
Ich zähl das mal gerade.
Ja, ich finde das aber, also Michael.
Das ist der Purpurreiher. Ich möchte also wirklich, dass du mal ganz klar sagst, also so ein schönes Vögelchen, es ist schon groß, also da musst du auch wirklich sagen, der hat einen eigenen NOTAM Eintrag verdient, oder?
Also wenn du den zufällig erwischst mit einem Flieger, ne, dann kommst du wahrscheinlich in den Knast, weil du den einzigen Vogel, einzigen Purple Heron, der nie in den Terminal gewachsen ist, der, oder sein Nest hat, weil du den erlegt hast, ne?
Also ja, ja. Der Medium Egret ist der Mittelreiher. Also ich meine, das sind schon wirklich, also
ja. Ne? Aber die Rockpigeon, die sind immerhin near Runway, ne? Und ja, also a bunch of garbage, kann ich wirklich nur sagen. Und das Schöne ist ja, das Notem hat die Nummer VTB, ne, C2819-24. Und damit sich das aber Ganze so richtig lohnt, wird exakt das gleiche Notem mit identischer Vogelanzahl, also nicht irgendwie, dass er irgendwie der Purple Heron sich vermehrt hat und jetzt zwei Küken hat und deswegen auch nochmal da reingeschrieben werden muss, mit der, unter einer anderen Notennummer nochmal veröffentlicht. Also du kannst das Ding zweimal lesen, wenn du möchtest. Das ist schön.
Super.
Ja. Also falls ihr euch erfreut an der Sache, denkt dran, mit was Piloten, ne?
That's what NOTAMs are. They're just a bunch of garbage that nobody pays any attention.
Nobody pays any attention. Also kein Wunder, dass das irgendwie raushaut. Naja, fand ich ganz witzig. Danke, Michael, für das Foto. Es hat mich sehr schön amüsiert. Boah, wir sind zu Ende.
Ich sag's dir.
Ja.
Das war eine ganz schöne Menge.
Ja, aber konzentriert.
Genau. Ich würde sagen.
Du hast ja auch noch was zu tun heute, ne?
Ja, ja. Ich habe noch ein bisschen was zu tun.
Ja, ich auch.
Ich würde sagen, ihr könnt uns Feedback geben
und habt
einen Kontakt. Fragen, fragen@campflywithus.de, da kommen immer wieder E-Mails rein.
Mhm.
Der Telegram-Channel wird diskutiert.
Ja.
Dann @campflywithus@podcast.social, dann BSky, Threads. Mann, das ist so viel. Und bei Instagram, gibt's das noch? Oder hast du jemals eine Nachricht bekommen oder hat niemand verstanden, wie du diesen Account benannt hast? Versuch's doch nochmal, Steffen.
Ich komme tatsächlich, ich suche mir irgendwann den ASCII-Code für dieses scheiß Symbol raus und sage dir da also irgendwann den Unterstrich da, wie man den richtig nennt, ne? Irgendwie sowas, ne? Wie heißt er denn auf Deutsch? Campflywithus at Unterstrich Podcast. Wie heißt Unterstrich? Heißt er Unterstrich? Und dann gibt's noch den lieben Olli, gibt's sogar auch noch beim Mastodon, bei Mastodon, Olli@chaos.social, falls sich jemand daran sprechen kann. Genau.
Genau. Und ich habe ich habe weder einen Unterstrich, auch keinen Tiefstrich oder Grundstrich.
Grundstrich.
Es ist übrigens Position Nummer 95 Dezimal bei dem ASCII-Zeichensatz. Nur für dich, falls du es suchen solltest.
95. Okay, gut, dann weiß ich das. ASCII 95. Olli, es war mir ein Vergnügen. Wir machen den Sack zu, ne? Und den Titel von der Show habe ich auch schon fertig. Herrlich. Alles gut.
Sehr schön.
Ja?
In diesem Sinne, alles Gute und ich würde sagen, bis bald.
Bis bald. Jo, tschüss.